We're watching our favorite German TV show.
Science.
Animation. At the same time.
Oh, where'd you get that?
Can't remember. Listen to the sounds and I follow the beats
again. All white walls, I see all white walls. How'd you smash your phone?
I don't know. How did last night end?
Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, Folge 49. Heute mit Emily Toomey.
Hi.
Vanessa Schneider.
Hallo.
Und den besten Serien 2020. Und ich bin Christian Eichler. Hi. Ja, es ist Zeit, ein bisschen zurückzuschauen am Ende des Jahres. Wir machen so ein paar Best-of-Podcasts und auch wieder die besten Serien. Schön, dass ihr beide da seid, Emily und Vanessa. Ja, für mich so ein bisschen die absoluten Serien-Queens aus dem Internet. Und es wird immer mehr zu so einer Therapiesitzung, muss ich sagen, hier, weil ich mich tatsächlich, also man kann sich das wirklich so vorstellen wie so zwei Diagramme, die völlig gegenläufig sind. Je populärer Serien werden und je mehr Serien irgendwie im Internet besprochen werden, desto weniger gucke ich selber Serien. Und deswegen müsst ihr mich wieder so ein bisschen zurückholen in dieser Folge.
Christian, was tust du denn stattdessen, wenn du keine
Filme? Filme. Die Serien, die ich tatsächlich gucke mittlerweile durch unser Special-Format, sind quasi ganze Filmografien. Also ich glaube, auch so könnte man vielleicht auch wieder durch die Hintertür Sachen vermarkten, wenn man einfach sagen würde, David Lynch hat jetzt eine coole Anthology-Serie gemacht. Das sind 12 verschiedene Folgen. So, dann könnte man es vielleicht durch die Hintertür wieder Leuten anbieten. Das war so ein bisschen mein Jahr. Aber da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Nochmal kurz zur Vorstellung, Vanessa, du machst Skip Intro, ein Serienpodcast beim BR. Wie geht's dir so am Ende des Jahres? Und hast du zu Corona noch viel mehr geschaut als sonst?
Ich habe tatsächlich dieses Jahr sehr viel mehr noch geschaut als davor, was eigentlich unmöglich sein sollte. Aber dieses Jahr war ich beim Seriencamp mit dabei und habe da auch in der Programmauswahl mit geholfen sozusagen. Und dadurch habe ich noch mehr Serien gucken müssen. Was einerseits cool war, weil ich dadurch einen ganz anderen Horizont habe, was oder bekommen habe, was so weltweite Produktionen angehen und auch Sachen aus Ländern, die wir hier in Deutschland niemals zu sehen bekommen. Und das war richtig, richtig toll. Aber gleichzeitig habe ich halt auch noch das ganze andere, was parallel in Deutschland schon gestartet ist, so mitverfolgt. Und ich glaube, ich habe noch nie so viel geguckt wie dieses Jahr.
Das auch bei dir auf Instagram gesehen, das Seriencamp. Was genau ist das?
Das ist ein Serienfestival hier in München, wo ich sitze gerade. Und das findet seit 6 Jahren jetzt statt. Dieses Jahr das erste Mal digital. Man konnte also über 80 Serien angucken. Das war total super in so einem Streaming-Room sozusagen for free. Richtig, richtig coole Sache.
Ja, ich war total neidisch, dass du da dir dann wahrscheinlich auch noch viel, viel mehr angeguckt hast als ich. Ich konnte leider in der Zeit voll wenig gucken, weil ich für Seriös und für Glotz und Gloria ganz viel machen musste. Und es ist an mir vorbeigezogen. Und immer wieder, wenn ich was gesehen habe, musste ich auch wegschauen, weil es leider nicht gepasst hat zeitlich. Aber es waren tolle Sachen dabei.
Aber kommen ja irgendwann auf uns zu noch, die Serien.
Ja, ein paar Sachen ja vielleicht auch nicht, ne? Also das weiß man ja nicht so genau.
Stimmt, Festivalgeschichte, ne? Das ist ja sowieso so auch bei uns jetzt in der Filmwelt irgendwie krass so gewesen, dass wir ganz viele Sachen auf Festivals gesehen haben, die dann gar nicht rausgekommen sind, einfach auch wegen Corona. Werden wir mal schauen. Genau, Emily, du hast gerade schon angesprochen, du machst Glotz und Gloria einmal, den Podcast bei WDR Cosmo. Mhm. Und bis seit diesem Jahr ist das, ne, bei ARD One mit Seriös, was quasi das literarische Quartett für Serien eigentlich.
Genau,
oder?
Serienquartett haben sie es dann auch total originell im Untertitel genannt. Seriös, das Serienquartett. Also 4 Leute reden über 4 Serien. Da bin ich zusammen mit Sarah Kuttner, Robert Hofmann und der Hanna Huge. Ne, Hanna Huge von Serienjunkies.de und Robert Hofmann macht ja auch vor allem eigentlich Film. Also der ist quasi so unser Christian Eichler im Team. Der freut sich, dass wir ihm ganz viele Serien aufdrücken, die er dann gucken muss. Und manche davon findet er auch gut. Nicht alle. Das ist natürlich auch immer das Schöne in den Sendungen, zu erfahren dann, wie die anderen zu den Serien stehen. Weil es ist ja erstaunlich, dass es doch so viele unterschiedliche Meinungen gibt.
Ja, und auch so viele Serien, jetzt mal ganz ehrlich, ich fühle mich wirklich langsam, also es ist ja so, man geht immer weiter so, kommt in diese Boomer-Altersgruppe irgendwann so rein und ich fühle mich manchmal wirklich wie so ein Opa, der zum ersten Mal bei McDonald's ist und so nicht so richtig weiß, so was ist McRib, was ist Filet-O-Fish, habe ich alles noch nie gehört. Mhm. Und so gehe ich mittlerweile auf Netflix und bin wirklich so, also habe echt so das Gefühl, so ein bisschen raus bin und sehe so, okay, es gibt jetzt das, es gibt jetzt dieses, habe ich alles noch nie gehört. Ich hoffe, dass wir vielleicht auch nächstes Jahr wen im Team haben, der oder die halt mehr in dem Seriending drin ist. Aber ich wollte es halt einmal so sagen, weil als ich euch dann geschrieben hatte, ey, habt ihr Lust, das wieder zu machen? Was waren so eure Top-Serien? Habe ich mich so hingesetzt und so gedacht, was waren denn meine Top-Serien? Ist mir aufgefallen, dass ich keine, also ich habe auch Serien rezensiert dieses Jahr für Z, aber das waren meistens so Sachen, wo es so drei Folgen gab für Screener und sowas, und die ich alle nicht fertig geguckt habe. Und deswegen habe ich jetzt immerhin noch zwei Sachen aufgeholt für diese Folge, über die ich was sagen kann. Aber ich habe noch mal in unsere erste Folge reingehört, also die erste Folge Cuts, die es überhaupt gab. Und da habe ich so ein bisschen gefragt, so was sind eigentlich so die Themen vielleicht, die dieses Jahr bei Serien wichtig waren? Und super, ich musste so lachen, als ich gerade gehört habe, weil ich so gesagt habe, ja, ein Thema waren, glaube ich, auch Masken. Mhm. Irgendwie wegen Watchmen und Tschernobyl und keine Ahnung was. Da dachte ich so, ja, krass, das war dieses Jahr auch so ein bisschen ein Thema. Was würdet ihr denn sagen, wie war denn das Serienjahr so? Denn aus meiner Perspektive hatte ich das Gefühl, es wird immer größer, bei Sachen, also wo bei einem Film, wenn es einen Film gäbe, der wäre wie Queen's Gambit, würde das nie so abgehen. Es wäre nie so, dass Schachbretter ausverkauft sind oder dass dann alle über Schach reden oder so. Also man sieht richtig diese Macht, die Streaming hat, die Serien haben, irgendwie Themen zu setzen, im Gespräch zu bleiben und so weiter. Ich hatte aber gleichzeitig auch ein bisschen das Gefühl von so einer Außenperspektive, dass im Gegensatz zu 2019, wo es halt das Ende von Game of Thrones gab, wo es Chernobyl gab, wo es Watchmen gab, nicht so viel in meine Welt rübergeschwappt ist, wo ich dachte, das muss ich gucken. Das ist die Serie des Jahres. Das, was ich am stärksten wahrgenommen habe, war Tiger King, was ich auch nicht gesehen habe. So als Gesprächsthema. Aber ja, was habt ihr denn das Gefühl? So, was war das so für ein Serienjahr? Habt ihr da irgendwelche Trends oder sowas ausmachen können?
Also mir ging es auch echt wirklich genauso wie dir. Diese eine Serie, die alle geguckt haben, also ne, gab es jetzt natürlich mit Queen's Gambit am Ende. Aber so richtig einen Konsens konnte ich dieses Jahr nicht so richtig feststellen. Also klar, es gab so ein paar Leuchtfeuerserien wie I May Destroy You oder Devs oder sowas. Aber das scheint mir auch eher eine Feuilleton-Geschichte gewesen zu sein, als wirklich das, was die Leute geguckt haben. Die scheinen eher Tiger King und Queen's Gambit geschaut zu haben. Und das finde ich mega interessant, weil ich die letzten Jahre immer mehr so einen Konsens über die Top Ten wahrgenommen habe, ne, dann war da drauf Chernobyl und Watchmen und ich weiß nicht mehr, was letztes Jahr alles noch drauf stand, Unbelievable oder sowas. Und dieses Jahr hatte ich dieses Gefühl nicht. Also das sieht man ja auch an unseren beiden Top Tens, Emily, die sich ja komplett unterscheiden. Da sind gleich drei
Serien haben wir jetzt, ja, gemeinsam. Genau, ja, mir geht das auch so. Ich wollte dich jetzt gar nicht unterbrechen, ja.
Hast du auch das Gefühl, es gab nicht die eine?
Nee, auf jeden Fall, es gab nicht die eine. Also vielleicht ist es auch tatsächlich vorbei mit der einen Serie, ne? Weil dafür gibt es einfach zu viele und damit auch für jeden Geschmack dann doch wieder die richtige Nische. Und innerhalb der Nischen gibt es dann so große Gemeinsamkeiten. Also I May Destroy You ist schon so eine Serie, da habe ich den Eindruck, unter Kritikern, KritikerInnen oder auch sonst so in vielen anderen, ne, aber dann auch eher Medien, die dann aber auch eher in die Nische gehen, vielleicht wurde die auf jeden Fall irgendwie erwähnt, ne, oder Trevor Noah hat dann auch drüber gesprochen oder so, aber es gibt nicht die eine Serie, die quasi alle gesehen haben. Da ist dann am ehesten noch wirklich Queen's Gambit, was ihr schon erwähnt habt, so eine Serie, wo oder The Crown haben jetzt auch sehr viele noch drüber gesprochen, ne, das ist vielleicht auch so eine Serie, die taucht jetzt bei uns beiden nicht so auf, Vanessa, weil du die ja auch, ich bin da auch noch nicht hooked. Es ist so eine Serie, da denke ich immer, ich muss die gucken, weil so viel drüber gesprochen wurde jetzt auch wieder. Aber ja, es gibt nicht so wirklich die eine Serie. Nee, würde ich auch sagen.
Eine Sache, die bei mir noch krass aufgeploppt ist, vielleicht können wir damit einfach mal anfangen, weil das eine ist, die ich wirklich auch noch auf der Liste habe, aber immer denke, oh, will ich das jetzt irgendwie 30 Stunden lang anschauen, weil ich schon bei der ersten Folge nicht so drin war. Also man merkt, ich bin völlig der Außenseiter, völlige Außenseiter-Serie Dark. Da hatte ich noch das Gefühl wirklich, dass jeder darüber redet, dass das alle möglichen Leute gucken und dass auch bei Fans sowas ist, dass Leute sagen, das ist wirklich auch im Vergleich zu anderen Sci-Fi-Serien ein super originelles Konzept, super gut durchdacht. Also so halb habe ich ein paar Leute auch so von der Fahrbahn crashen sehen, die dann so auf Twitter ihre Hilferufe gepostet haben, ich bin jetzt Staffel 3, ich check gar nichts mehr, aber die durchgehalten haben, waren da dann tatsächlich ja ziemlich stark drin. Muss ich das gesehen haben, Vanessa, würdest du sagen, Dark ist ein Must-See?
Ja, Also, okay, ich bin wirklich großer Fan von Dark und ich kann alle Kritiken daran verstehen. Also alles, was daran kritisiert wird, hat einen wahren Kern. Und die erste Staffel wird dich wahrscheinlich sogar ein bisschen anöden, weil das alles noch recht klassisch bleibt. Aber wenn du dann wirklich dabei bleibst und diese ganzen und das einfach auf dich wirken lässt und versuchst, diese ganzen roten Fäden in der Hand zu halten und ich weiß nicht, ich war einfach so fasziniert davon, was für eine Weitsicht die da an den Tag gelegt haben, also Jantje Friese und Baran Bo-Oda, die MacherInnen von Dark. Das ist unfassbar. Das Casting ist, sowas habe ich in Deutschland noch nie gesehen. Brillant, genial. Also wirklich, die haben Leute da rausgesucht, die sich so ähnlich sehen über 3 Generationen hinweg. Es ist eine wirkliche Meisterleistung und auch als Science-Fiction-Erzählung und als Familientragödie ist es einfach einzigartig in Deutschland. Ich bin wirklich Fan, aber wie gesagt, ich verstehe auch wirklich jeden Kritikpunkt, den Leute machen. Ach, die erste Staffel ist so ein bisschen hölzern von den Dialogen her, ist ein bisschen theatralisch auch alles. Dann natürlich ist alles dunkel, es regnet die ganze Zeit. Also alle Klischees, die man irgendwie aus dem deutschen Tatort schon kennt, werden dort auch wieder aufbereitet. Und dann ist es natürlich ein bisschen prätentiös auch, aber ich kann dir wirklich auch nicht ganz genau sagen, warum ich da so beigeblieben bin. Vielleicht auch, weil ich sowas wie die unendliche Geschichte gern mag oder so. Wer sowas mag, kann damit, glaube ich, sehr viel anfangen.
Lass uns vielleicht mal direkt bei Serien aus Deutschland bleiben, denn das fand ich interessant. Ihr habt nämlich gesagt, dass nur so ein paar Überschneidungen bei euch auf den Listen waren. Mhm. Und eine Serie ist eine Serie aus Deutschland, Mappa heißt die, auf Join gelaufen. Emily, warum ist sie bei dir drauf? Also sag noch kurz, guckst du Dark eigentlich?
Nee, ich bin bei Dark auch irgendwann ausgestiegen, was leider so ein bisschen, also es wird der Serie auf jeden Fall nicht gerecht, ne? Also ich glaube schon, dass sie ganz, ganz viel, ich habe das, was ich gesehen habe, habe ich gerne geschaut. Die ist natürlich sehr komplex, das heißt also man muss eigentlich sich wieder reinarbeiten, wenn man länger nichts gesehen hat. Das habe ich dann einfach schlicht nicht gemacht, weil ich auch nicht so richtig musste und dann andere Serien eben auf meinem Kalender gelandet sind, die ich so gut nebenbei gucken kann, weil sie eben sehr, vielleicht ein bisschen leichter einfach sind. Bei The Good Fight ging mir das dieses Jahr so. Das ist ja auch so eine Serie, Vanessa, die du auch so gerne magst. Und ja, und ich bin auch total happy, dass ich sie jetzt schauen kann und bin eben fast auch schon bei Staffel 3 und es ist so ganz leicht nebenbei. Das heißt, das habe ich dann eher geguckt als Dark. Aber MAPA ist bei mir drauf gelandet, ist ja eine Geschichte von einem jungen Vater, der gespielt von Maximilian Mauf, großartig gespielt von ihm, der eben plötzlich über Nacht seine Freundin verliert, die stirbt und die haben zusammen ein gemeinsames Kind und er muss dann irgendwie so klarkommen, nicht nur damit, dass seine Freundin nicht mehr da ist, sondern auch, dass er dieses Kind alleine erziehen muss und er kommt eben gar nicht klar und es ist so unfassbar gut gespielt und es ist auch eine ganz tolle Mischung aus einerseits eben diesem Drama, was so traurig ist und dann aber so unterhaltsam. Es ist auch so lustig. Also ich habe mehrfach laut gelacht, was man ja eigentlich bei dem Thema so überhaupt nicht denken würde. Und das ist das, was für mich bei dieser Serie so herausragend war. Ist ja schon eine Weile her, das war im April. Es gibt so ganz viele Kleinigkeiten an der Serie auch, die ganz toll sind, ne? Also Vanessa, du nickst ja auch schon die ganze Zeit. Für dich ist sie ja auch so herausragend. Das liegt an vielen Dingen, ne? Also es liegt daran, dass der Maximilian so toll ist, dass aber auch die anderen Charaktere toll gespielt sind. Es liegt daran, dass sie so Überzeichnungen mit eingebaut haben, ne? Dass der immer
so
mal
surreale
so,
Momente.
Ja, so Visionen hat, keine Ahnung, dann rollen da beispielsweise so ein Skateboard-Trupp an ihm vorbei, die alle Babys vor sich tragen, ne, so papamäßig und das stimmt überhaupt nicht natürlich. Und das ist aber so schön erzählt, so nebenbei, das hat mich sehr, sehr überzeugt.
Ja, das Drehbuch ist auch einfach toll geschrieben. Also das hat Alexander Lind geschrieben, der auch an Druck beteiligt war, der auch eine deutsche Serie namens Culpa gemacht hat vor vielen, vielen Jahren. Und das ist so die erste Serie gewesen, wo er sich komplett selber austoben konnte als Creator, Writer und vielleicht auch so ein bisschen, nee, nicht nur so vielleicht ein bisschen, sondern es ist tatsächlich basiert auch so ein bisschen auf seinen eigenen Erfahrungen. Nicht, dass er verwitwet ist, aber als, ne, junger Vater. Und diese ganzen Dialoge sind unglaublich, es fühlt sich alles unglaublich echt an. Es ist nicht so gekünstelt, es ist eine sehr, sehr lockere, echte Sprache. Also ich fand es richtig bewegend und witzig. Und diese Art von Comedy oder Dramedy haben wir in Deutschland eigentlich nicht so oft. Also das ist eher was wir aus England kennen oder aus den USA.
Ja, finde ich ganz interessant, weil bei diesen Themen auch so schwierige Familienthemen, die vielleicht ein bisschen progressiv verhandelt werden, ist ja gerade im Serienbereich dann oft eher, dass wir Frauen haben in den Hauptrollen, was ja gut ist, aber ich finde, dass sich das auch so ein bisschen mit Männlichkeit ja scheinbar auseinandersetzt und sowas klingt auf jeden Fall ganz interessant. Wie seht ihr denn Deutschland? Also Join sowieso ja neuer Sender. Ich fand das ganz witzig, weil ich habe mal mit Fio, diesem Podcast-Anbieter von ProSieben, so ein Telefonat geführt und da ist so ein Satz gefallen, den fand ich ganz interessant, dass sie irgendwie meinten, ja, wir suchen irgendwie so Leute, also oder wir wollen Leute erreichen, die so, glaube ich, 25 bis 35 sind, gebildet, also alle, die wir im Fernsehen verlieren. Und ich fand das irgendwie sehr interessant, also diesen Satz, so die, die wir im Fernsehen verlieren. Und Join ist ja auch dieses ProSieben-Projekt, eine andere Zielgruppe zu finden, wo ich dann aber manchmal so frage, was genau ist eigentlich die Zielgruppe? Also wenn ich sehe, Klaus-Hofer-Umlauf hat da irgendeine Serie vor am Flughafen, also finde ich das auch alles ein bisschen seltsam, was es da gibt, aber eben auch Mappa. Und wir haben halt in diesem Jahr ja noch eine andere deutsche Serie gehabt, Unorthodox, die auch ein Emmy gewonnen hat. Wie würdet ihr denn sagen, wie steht in Deutschland gerade so da? Man hat ja immer lange gesagt, für eine Serie aus Deutschland ist was ganz gut. Hat man sich da mittlerweile ein bisschen von emanzipiert?
Ich glaube schon.
Ich würde schon sagen, ne? Du auch. Ja. Also nicht nur, wir haben ja über Dark schon gesprochen. Ich finde auch andere Produktionen darf man nicht unterschätzen, auch wenn man einiges dran kritisieren kann. Also Breaking Even gerade fand ich auch ganz spannend zu schauen. War auch einfach visuell wirklich sehr, sehr schön.
Tolle Hauptfiguren. Tolle
Schauspieler.
Juristin. Ich habe ihren Namen vergessen.
Ja, genau. Den Namen habe ich auch nicht drauf, leider. muss ich ein bisschen nachsuchen. Aber ne, es gibt einige Serien. Parlament fand ich auch toll gemacht.
Die habe ich nicht gesehen.
Ja, also es ist auch so eine Satire über die EU-Politik, wo man so denkt, EU-Politik, wie boring. Aber die ist wirklich gut gemacht und ist eine Co-Produktion. Also es ist jetzt nicht nur Deutschland mit involviert, aber ne, es ist einfach so, da gibt's immer mehr Serien, die sich einreihen können. Und deswegen ist eigentlich dieser Spruch, naja, für eine deutsche Serie darf man eigentlich nicht mehr bringen. Null. Weil das ist nicht fair. Das wird dem nicht gerecht, was da produziert wird mittlerweile.
Aber man muss auch sagen, dass in Deutschland ganz schlecht dafür geworben wird. Also wenn ich jetzt gerade mir die Mediatheksproduktionen angucke, die ja wirklich explizit erstmal in der Mediathek gelauncht werden von ARD, ZDF und Arte, die machen einfach nicht genug Werbung dafür. Und man kriegt es nicht mit. Ich kriege das als Kritikerin nicht mit oder werde erst ganz spät darüber informiert über, hey, wir haben da auch was gemacht, möchtest du nicht drüber berichten? Und ich denke mir, warum erfahre ich das denn jetzt und nicht 4 Wochen vorher? Und da sind sie noch nicht so ganz gut aufgestellt in der Pressearbeit. Und ich glaube auch, dass viele Leute das eher zufällig checken, dass diese Sachen da sind. Also kein gutes Beispiel dafür, dass es keine gute Werbung gab, ist jetzt das Geheimnis des Totenwaldes. Das hat erstaunlich viele Leute sehr schnell erreicht. Das ist jetzt gerade gestartet, ist eine True-Crime-Serie vom NDR. Sehr gut umgesetzt auch, sieht auch toll aus. Und da könnten die echt noch ein bisschen mehr dran arbeiten, um dieses Image abzuschütteln. Also weil wirklich auch viel passiert, wenn man sich die Mediatheken anguckt, da ist dieses Jahr so viel drin gelandet, also auch an deutschen Produktionen, an Pandemieproduktionen, die sehr schnell umgesetzt worden sind mit sehr viel Kreativität. Mhm. Also das haben viele Leute gar nicht so auf dem Schirm, weil es einfach sehr schlecht beworben wird.
Mhm. Ja, es sind halt wahrscheinlich auch wirklich so Kooperationen, die auf die Dauer sich noch ein bisschen einspielen müssen, ne? Also ich fand auch ganz toll zu hören, dass Oktoberfest 1900, also so wenig ich die Serie jetzt total feiern kann, weil ich sie einfach viel zu überzeichnet finde. Aber trotzdem von der Produktion her ist es natürlich spitze und es wird ganz viele Leute erreichen. Und dass das sofort auch bei Netflix dann landet und da natürlich auch nochmal ein ganz anderes Publikum erreicht. Also sowas muss sich, glaube ich, auf die Dauer einfach noch ein bisschen mehr einspielen und vielleicht auch die Hürde bei den Öffentlich-Rechtlichen so ein bisschen sinken, sich mit eben den anderen Playern in ein Boot zu setzen da. Ne?
MAPA ist wieder ein super Beispiel auch dafür, ne? Ist ja eine RBB-Produktion, die zusammen mit Join umgesetzt worden ist. Also auch ein ganz neues, eine ganz neue Art der Produktion, der Co-Produktion.
Ja.
Ja, das ist so eine schwierige Rolle manchmal, in denen die Öffentlich-Rechtlichen gerade drin sind. Es gab ja auch so ein bisschen den Aufschrei, dass dieser, ich glaube, Maischberger-Podcast auf Spotify und so jetzt auch so ARD gebrandet, glaube ich, ist und so weiter. Ne? Also diese Frage, man will die Zielgruppe erreichen. Die Zielgruppe ist schon irgendwo auf Netflix, ist schon auf Spotify, ist schon vielleicht bei Join oder sowas. Aber wie will man das eigentlich genau mit öffentlich-rechtlichen Geldern eigentlich machen? Ich meine, was ja sehr erfolgreich ist Funk, mhm. was ja auch mit YouTube halt zusammenarbeitet, ne? Wo man ja auch denkt, ja, aber eigentlich landen die Klicks ja irgendwie dann auch bei Google theoretisch, aber das ist genau, was können da so für Ausspielwege gefunden werden und so weiter. Es ist natürlich nicht so, dass die Leute jeden Tag die ARD-Mediathek checken und gucken, was geht denn da jetzt gerade ab, und das ist ja was wir wirklich bei Netflix krass merken, also dass ich wirklich mittlerweile das Gefühl habe, dass es wie, ja, wie früher RTL 2 ist oder sowas, so, die Sachen müssen gar nicht so gut sein, um dann tatsächlich irgendwie anzukommen. Es reicht fast nur, dass jede Woche auf Netflix irgendwas Neues irgendwie kommt. Ich würde mal eine Serie erwähnen, die ich auf Netflix gesehen habe, wo ich eine Rezension auch für schreiben sollte, damals für Z. Das war ganz witzig, aber das war so knapp, also mein Zeitfenster, das ich dafür hatte, und ich habe irgendwie gar nicht die Ausmaße dieser Serie gecheckt, als ich zugesagt habe. Deswegen ist der Text dann auch nicht erschienen am Ende, weil das doch zu komplex war, das Thema. Die hieß Immigration Nation. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Das ist eine US-Serie, die eine Doku-Serie, so 5- oder 6-teilig, jede Folge geht eine Stunde lang, die dieses komplette System ICE, also man kennt das vielleicht von Alexandria Ocasio-Cortez, diesen Slogan Abolish ICE, also dieses US-Regierungsorgan, das quasi für alles Furchtbare, was mit Immigration zu tun hat, in den USA verantwortlich ist. Also warum werden Kinder in Käfige gesperrt? Warum gibt's da diese Border Patrols irgendwie, die völlig hochgerüstet sind und so weiter? Und die komplett, also es ist eine der heftigsten und deprimierendsten Serien, die ich gesehen habe, wo ich auch dachte, normalerweise merken wir ja auch, dass wenn Sachen, die man auch in einem Film erzählen könnte, auf einmal eine Serialität haben, die einen stärkeren Gesprächsstoff haben. Also viele Dokus oder sowas kommen ja mittlerweile auch als Serien raus, weil man da irgendwie besser am Ball bleiben kann. Da dachte ich mir, vielleicht ist es zu heftig, einfach 6 Stunden sich das anzuschauen. Aber wer einmal sehen will, warum, also wie die Immigrationssituation in den USA ist und warum das so schlimm ist und warum da so viel Furchtbares passiert. Also es gibt da zum Beispiel so eine Border Patrol an der Grenze zu Mexiko, die, oder es gibt so eine NGO, die da Wassertanks aufstellen, weil Leute werden quasi durch so einen Korridor geleitet und können nur so in die USA kommen. Und dann gibt es solche hochbewaffneten Border Police Leute, die jeden Tag in die Wüste gehen und diese Wasserkanister auskippen, damit Leute quasi in der Wüste verdursten einfach und nicht in die USA kommen können. Und solche Geschichten werden da gezeigt. Also es ist absolut furchtbar, aber eine der eindrücklichsten Sachen, so die ich dieses Jahr gesehen habe. Aber da hatte ich auch das Gefühl, super untergegangen. Also manchmal, also das hängt natürlich auch mit Marketing zu tun, aber manchmal gibt es große, wichtige Themen, aber es kommt dann nicht an oder diese Sachen verschwinden dann auch so ein bisschen auf den Streamern oder man merkt, ach, das gab es auch ja gar nicht mitbekommen irgendwie.
Die Serie war, also das ist auch tatsächlich eine Beobachtung, die ich gemacht habe mit den Doku-Serien bei Netflix und auch diesen politischen, sehr, sehr politischen Serien, die Netflix dieses Jahr rausgeblasen hat. Also Stateless ist ja auch noch eine so Serie, die bei der Berlinale Premiere gefeiert hat von Cate Blanchett aus Australien. Da geht's auch um Immigration im weitesten Sinne und über den ganzen, den Racial Bias, den wir gegenüber Einwanderern anderer Hautfarben haben, überall auf der Welt. Und das fand ich sehr interessant, wie subtil Netflix diese Sachen ins Programm reinschleust. Also du wirst damit ja nicht sofort konfrontiert in der Regel, außer du guckst sehr viel davon. Und Immigration Nation ist noch so ein anderes Beispiel davon. Das hat mich auch total fertig gemacht. Ich habe die beiden Serien, glaube ich, ungefähr parallel geschaut und das hat mich so mitgenommen. Also allein Immigration Nation hat mich fertig gemacht. Ich war so wütend einfach die ganze Zeit. Muss man sich unbedingt anschauen. Ist wirklich toll, aber auch extrem. Und aber andere Serien, die das auch tun, auf eine andere Art und Weise, auch Doku-Serien, sind zum Beispiel Lennox Hill. Und in Deutschland die Serie...
Stimmt, die hast du in deiner Liste und ich habe davon noch nie gehört.
Und Ruhwedder auch in Deutschland. Lennox Hill ist eine Krankenhausserie. Also erstmal hat das nicht viel mit politischen Dingen zu tun.
Emergency Room, nur ganz anders.
Ja, echt. Aber die Serie ist toll. Die hat mir wirklich die Anfangszeit der Pandemie ein bisschen schöner gemacht. Also jedes Mal, wenn ich eine Folge davon gesehen habe, war ich danach ein bisschen hoffnungsvoller und optimistischer. Und einfach nur, weil diese Ärzte alles geben und so empathisch sind und so eine Liebe für ihre PatientInnen mitbringen. Und das, ich weiß nicht, das war eine der, also diese Serie hat mir ganz, ganz viel gegeben dieses Jahr. Es ist eine Doku-Serie über ein Krankenhaus in New York, das mit den kleinsten Mitteln sehr, sehr viel tut. Eine der besten, ich glaube, neurochirurgischen Abteilungen hat. Und die Ärzte, die da drin auftauchen, sind auch zu kleinen Social-Media-Stars geworden danach. Also es ist, hatte einen Impact, aber in Deutschland ist die auch total untergegangen. Ich fand die
wobei die hier und da aufgetaucht ist, ne? Also sehr wenig, viel zu wenig quasi, aber hier und da konnte man darüber lesen. Ich fand's total spannend, auch an deiner Liste diesmal zwei Doku-Serien zu sehen. Ne? Also bei mir tauchen ja gar keine auf, weil ich einfach komplett noch im fiktionalen Bereich unterwegs bin, was Serien angeht, was ich total schade finde, weil es gibt ja wirklich sehr viele und immer mehr richtig gute Doku-Serien. Ja. Und bei Lennox Hill fand ich auch sehr schön, den Ärzten so mit in den OP-Saal folgen zu dürfen. Und dann machen die vor der OP beispielsweise so kurze Achtsamkeitsmomente, ne? Wo die zusammen irgendwie einmal die Augen schließen und die Ärzte eben noch so einen kurzen Satz sagen, ne? Typisch amerikanisch auch, aber auf so eine ganz schöne Art, ne? Dass wir jetzt alles geben für diesen Menschen da und nochmal kurz eine Einführung, wer ist das eigentlich überhaupt, so dass der als Mensch auch wieder da im Raum irgendwie auftaucht. Ne? Wir haben natürlich als ZuschauerInnen das schon mitbekommen, weil man verfolgt die Vorgespräche und so weiter und bekommt da quasi schon so einen Einblick in das Leben. Aber dass man da in dem OP-Saal nochmal das so mitbekommt, wie die damit umgehen, das fand ich wirklich schön zu sehen. Und ganz am Ende taucht ja, habe ich noch nicht gesehen, aber du wahrscheinlich schon, Vanessa, ganz am Ende taucht ja auch Corona nochmal auf. Ja. Ne? Wie ist es da bei Lennox Hill?
Ganz starke Folge. Also vor allen Dingen überschneidet sich da einerseits Corona und andererseits die Black Lives Matter-Bewegung in den USA. Und ich spoilere jetzt mal kurz die letzte Szene, weil die ist wirklich grandios und es steht so ein bisschen für dieses Personal in diesem Krankenhaus. Ganz am Ende gehen die alle raus aus dem Krankenhaus, da ist der Marsch in New York gerade unterwegs. Und die gehen alle aus dem Krankenhaus raus, sind alle socially distanced sozusagen, haben ihre Masken an und die gesamte Belegschaft geht auf die Knie, während dieser Black Lives Matter Protestmarsch vorbeigeht. Läuft. Und es ist, boah, das hat mich echt so völlig gefloort. Es war Wahnsinn. Ja.
Ja.
Und das ist nicht inszeniert oder so. Du merkst, dass das echt ist alles. Also genial.
Ja, krass, dass man das dann noch so einbinden konnte am Ende. Eine Serie, die, ich glaube, Emily, du hattest die in deiner Liste und dann, Vanessa, hast du die aufgeholt und direkt bei dir mit reingepackt, von der ich auch noch nie gehört habe, ist The Virtues. Könntet ihr mal sagen, was ist damit auch?
Ja, The Virtues, das ist auch so ein Geheimtipp, würde ich sagen, ne, den mein Kollege Jörn Bär von Glotz und Gloria mir aufgetischt hat. Kann man bei Arte sehen, ist im Rahmen von so einer, eigentlich von mehreren britischen Serien, die Arte für eine gewisse Zeit eben online gestellt hat. Muss man sich jetzt auch quasi schnell angucken, weil sie, glaube ich, nur noch bis Ende des Jahres da auch zu sehen ist.
Okay, also jetzt kann man es noch gucken.
Genau, die handelt von Joseph, der eben ein Arbeiter ist, getrennt von seiner Ex-Frau lebt, der hat einen kleinen Sohn und die wandern aber nach Australien aus und er hat ein Alkoholproblem, ganz klar, das kriegt man ganz schnell mit und rutscht eben auch so ein bisschen ab, weil es dann klar wird, dass sein Sohn eben jetzt auswandern wird mit der Familie. Und er sucht dann seine Schwester, die er seit Ewigkeiten eben nicht gesehen hat. Und im Zuge dieser Suche nach seiner Schwester, wie er sie dann trifft und so weiter, tauchen dann immer mehr der Traumata seiner Vergangenheit auf. Und das ist unglaublich schön erzählt. Einerseits, weil dieser Schauspieler einfach großartig ist und auch die anderen Schauspieler, die mit ihm da zusammen haben, ne, unterwegs sind. Also Stephen Graham ist es einmal, der den Joseph spielt, aber auch die Neve Alger taucht auf. Ja, das ist eine ganz tolle Schauspielerin, auch eine Irin, ne? Und hat quasi ähnliche Probleme, also es ist wie so eine zweite Geschichte, die aufgegriffen wird, ne? Also neben dem Joseph wird dann ihre Geschichte noch erzählt, die hat auch Schwierigkeiten und du tauchst einfach ganz tief in diese Geschichte der Menschen ein und die visuell ist das ganz toll erzählt, ne? Weil du hast so, weiß nicht, wie würdet ihr das beschreiben, ist so Videocam 80er Jahre halt durch die, ne, die Vergangenheit, die alten Bilder sind eben, wirken auch tatsächlich alt und es ist so ganz achtsam erzählt, finde ich auch, also so, das macht großen Spaß zu sehen, auch wenn das natürlich eine sehr schwere Serie ist, also es ist keine Serie, die man so nebenbei schauen kann, finde ich, sondern sie haut einen schon richtig um, ein bisschen so wie I Know This Much Is True, auch an die Serie musste ich eben auch denken mit Mark Ruffalo, ne, wo es auch um Traumata geht und um so eine Vergangenheitsaufarbeitung, wo man so tief zurückschaut, was passiert ist und warum Menschen eben, ja, warum es für manche Menschen eben wirklich herausragend ist, ein ganz normales Leben zu leben, weil ihnen so viel passiert ist, dass das schon Wahnsinn ist, dass sie das überhaupt irgendwie hinkriegen. Und das finde ich an The Virtues eben spannend. Zusätzlich, dass es eben natürlich auch lokal sehr schön verankert ist, weil es ist sehr, sehr katholisch geprägtes Land und das taucht auch immer wieder auf. Also du hast immer wieder so religiöse Bilder und ja, es ist einfach sehr eng verwoben mit der Geschichte, die auch eine wahre Geschichte ist und zwar sehr autobiografisch wohl auch. Also der Shane Meadows, der die Geschichte geschrieben hat, traut sich da wirklich sehr tief reinzugehen in seine eigene Geschichte. Das hat er dem Guardian mal erzählt. Das ist ein tolles Interview auch. Das kann ich sehr empfehlen. Und geht, also Wahnsinn einfach nur. Ging dir auch so, Vanessa?
Absolut. Also ich hab mir das dann angeschaut und dachte erst so, je, das klingt ja überhaupt gar nicht ansprechend von der Prämisse her. Man, weißer Mann geht seinem Trauma auf die Spur so. Dann habe ich aber reingeschaut und allein, ich glaube, die ersten Einstellungen, wie er im Bus sitzt oder in diesem Auto und aus der Scheibe rausschaut. Und Stephen Graham kriegt es hin, in seinem Gesicht so viel auszudrücken, ohne irgendwas zu machen. Mein Mann saß neben mir, der ist in der zweiten Folge eingestiegen und war komplett hin und weg davon, meinte, es ist eine der besten drei Serien, die ich dieses Jahr gesehen habe. Und er hat sofort verstanden, ohne die erste Folge gesehen zu haben, worum es geht, was genau das Trauma ist von ihm. Also er hat das aus dem Gesicht heraus gelesen und das fand ich wirklich bemerkenswert. Der verdient alle Preise dafür. Und du gehst da raus aus der Serie und hast ein gebrochenes Herz. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr traurig. Ist mir überhaupt aufgefallen, Emily, in deiner Serienliste waren sehr, sehr viele solcher Serien dabei mit sehr komplexen Figuren, die sehr langsam und bedacht erzählt sind und die so ganz tief reingehen und so prägende Momente erzählen, Innenansichten bieten. Also eigentlich nicht unbedingt die Art Fernsehen, die man sich in einem Pandemiejahr so leichtfertig geben würde.
Kann ich überhaupt nicht bestätigen. Also ich, du hast schon recht. Es sind viele Serien, die sich auch mit Traumata auseinandersetzen oder mit eben sexualisierter Gewalt. Ja. I May Destroy You haben wir schon erwähnt. Oder The Virtues eben, I Know This Much Is True. Normal People, da geht's auch um Depressionen, aber eben auch um so eine Langzeitbeobachtung dieser Liebesbeziehung. Ist auch so eine Serie, bei der ich den Eindruck hatte, dass es viele Leute, Leute auch gesehen haben und über viele Leute, also viele haben auch drüber geschrieben.
Lass uns da vielleicht mal kurz bleiben, weil das meine Beziehung zu Normal People ist, dass ich das Buch von Sally Rooney in Venedig gelesen habe, als ich auf dem Filmfestival war, weil ich, das hat ja dann stattgefunden dieses Jahr, komplett mit Maskenpflicht und so weiter. Da fährt man ja immer mit diesen Wassertaxis darüber und hat viel Zeit irgendwie entweder auf Instagram rumzuhängen oder vielleicht auch was zu lesen und dann dachte ich mir, die Serie soll ja so gut sein. Ich lese erstmal das Buch. Da geht es ja um zwei Leute, die ja so quasi so nicht voneinander können, also sie sich ineinander verlieben. Sie kommt aus einem reicheren Elternhaus, irgendwie gebildeter, hat so literarische Ambitionen, aber spielt er Fußball, Rugby, irgendwie sowas. Und was in dem Buch interessant ist, ist, glaube ich, und das kennt man, glaube ich, auch, je älter man wird, so durch die Lebensphasen, dass immer unterschiedliche Leute so in so einer Hierarchie irgendwo anders stehen und er ist halt noch so der Coole an der Schule irgendwie und sie ist total die Außenseiterin und dann wechselt das so später durch die Uni und das ist ja so ein ganz starkes Verlangen irgendwie da bei diesen beiden, die aber irgendwie doch nicht so richtig zusammen sein können. Ich fand das Buch dann letzten Endes doch nicht so interessant, wie es gemacht wurde. Ich kann mir aber gar nicht richtig vorstellen, wie das als Serie umgesetzt ist. Ich habe es noch nicht geschaut, weil sich da sehr viel im Innenleben von denen abspielt eigentlich in dem Buch. Also weil es sehr viel darum geht, wie die halt den anderen jeweils sehen und sowas. Das muss ja in der Serie, weiß nicht, sehr viel durch Schauspiel tatsächlich gelöst sein.
Dazu kann ich gar nichts sagen, weil ich habe sie mir nicht angeschaut.
Ah, okay. Ich dachte jetzt, ich lasse dir, weil ich gerade schon geredet habe. Also ich finde, die Art, wie Normal People funktioniert, ist eben so, dass du diesen beiden, also der Marianne heißt sie und Cornell, den beiden folgst über eben einen wirklich langen Zeitraum auch. Also ich kenne das Buch nicht, aber ich glaube, dass es von der Art, was ich auch gelesen habe, sehr, sehr nah dran ist an dem, was auch in dem Buch passiert. Und du hast mehrere Folgen, die dann am Anfang erstmal in der Highschool spielen und dann tatsächlich auch gehst du mit denen ans College und das ist auch eine lange Serie, ne? Die ist ist, glaube ich, 10 Folgen lang. Und es ist wirklich so, dass du sehr, sehr tief reingehst in die beiden Charaktere. Ne? Das sind die Hauptdarsteller sind eben auch ganz toll. Also der Paul Mescal und die Daisy Edgar-Jones, die funktionieren auch in der Chemie unglaublich gut zusammen. Und du bist sehr, sehr nah dran an, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie das, ich kann das nicht so richtig gut vergleichen, ne, wie das Buch funktioniert, deswegen weiß ich nicht, hast du denn die Serie, hast du auch ihr beide quasi nicht reingeschaut?
Nein.
Ja, also wie kann ich das erklären? Also was ich an ihr so gerne mag, ist, dass sie am Anfang auch eingeführt wird als so eine Badass-Außenseiterin, ne, die dann später eben, wie du schon sagtest, auch im College ein bisschen eine andere Rolle bekommt, weil sie da eben zu den Beliebteren gehört. Und der Connell ist am Anfang eben der Beliebte und hat später dann Schwierigkeiten, weil er eben eher aus so einem Arbeiterumfeld kommt. Aber das ist gar nicht unbedingt der Hauptgrund, weil er eben auch total smart ist, also der kann sich sehr gut inhaltlich so anpassen an, ne, ist eigentlich, gehört also nicht zu den Außenseitern inhaltlich gesehen, also dass er jetzt Schwierigkeiten hat, an der Uni irgendwie mitzukommen, ganz im Gegenteil, der ist eigentlich eher ein Überflieger, aber man merkt eben, dass die beiden jeweils auf ihre Art gebrochene Leute auch sind, ne, also das wird aber gar nicht unbedingt inhaltlich so, psychologisch so sehr erklärt, also so ein bisschen erfährt man von Marianne, dass sie jetzt aus einem Elternhaus kommt, was sehr distanziert ist. Der Vater ist völlig abwesend. Die Mutter ist eine ganz unterkühlte Frau. Der Bruder ist ein totales Arschloch. Also da merkt man schon, okay, da ist sie eben einfach überhaupt nicht schön aufgefangen. Und findet eigentlich mit dem Connell jemanden, der sie so liebt, wie sie ist. Und auch wenn die immer wieder Missverständnisse haben, auseinanderkommen und dann wieder auseinandergehen und dann wieder zusammenkommen und so. Das ist so ein bisschen so eine On-Off-Beziehung über die Jahre, dass sie sich insgesamt aber eigentlich vor allem Gutes wollen und auch gut füreinander sind, auch wenn es eben diese Höhen und Tiefen quasi gibt. Und mir ging das so, dass ich den beiden, also dass es wirklich auch so eine Serie ist, die mich immer wieder dazu gebracht hat, so aufspringen zu wollen und die so rütteln zu wollen, dass sie irgendwie sich doch verstehen sollen. Und ganz besonders herausragend, worüber natürlich auch total viel gesprochen und geschrieben wurde, ist der Sex, der dargestellt wird da. Ne? Also die Sexszenen sind einfach wahnsinnig intim und erotisch und es ist ja nicht leicht so darzustellen, dass es einem nicht peinlich ist, das anzuschauen oder dass es einem auf die Nerven geht irgendwann. Ich habe auch schon Kollegen, die sagen, es ging mir auf die Nerven. Mir persönlich ging das nicht auf die Nerven und ich fand das auch natürlich spannend zu hören, wie das Ganze dann ablief hinter den Kulissen mit der
Rita O'Brien, oder?
Schon sehr, genau, der sehr bekannten Intimitätskoordinatorin, die auch schon bei Sex Education mitgemacht hatte und ne, das ist eben wirklich eine Choreografie ist und man das alles durchgeplant und die ganze Erotik, die man on screen sieht, ist in der Szene nicht so vorhanden. Ne? Also beispielsweise gibt es eben einige Szenen in dem Jungszimmer von dem Connell. Das ist so ein ganz kleiner Raum und das muss unglaublich warm gewesen sein, passt natürlich dann zum Schwitzen, aber die Chemie, die man quasi sieht, das ist alles wirklich unglaublich gut gespielt. Einfach, weil es ist natürlich keine erotische Szene. Im Dreh ist es eigentlich vor allem anstrengend. Und das haben die toll gemacht. Da kann man ganz viel letztlich drüber sagen, auch weil es wurde natürlich auch kritisiert, weil auch da Irland natürlich eine Rolle spielt und als so katholisches Land eben das auch alles nicht so gut angekommen ist. Da gab es viel Kritik auch und dann ist sogar auch ein Zusammenschnitt all dieser Sexszenen, der ungefähr 20 Minuten lang ist, auf einer Pornoseite gelandet und so. Und das ist natürlich noch so, man bringt natürlich noch mehr Drama mit rein in die die Diskussion, aber das wird der Serie nicht gerecht, wenn man von der Seite aus guckt, weil es für mich wirklich eine Serie ist, die guten consensual Sex eigentlich darstellt. Und wenn meine Kinder, ich habe keine, aber wenn meine Kinder so eine Serie sehen würden, dann wäre ich froh, weil das ist wirklich eine Art von Darstellung von Sex, die einfach wirklich schön ist.
Ja, ich war sehr so ein bisschen daran erinnert, dass ich dachte, als ich das gelesen habe, so, ach, vielleicht ist das jetzt mal, also wenn Twilight schon ein problematisches Ausgangswerk ist und dann das noch problematischere Fifty Shades of Grey da rausgekommen ist, so, dann ist, habe ich das Gefühl, so Normal People die andere Richtung, wie man es auch hätte machen können. Also eine Serie, die sehr viel, wo es sehr viel um Verlangen zwischen zwei Menschen geht, aber es halt nicht diese krassen Machtbeziehungen hat. Ich weiß nicht, ob ich diese an sich, dieses, er ist so ein bisschen der Draufgänger, sie ist ein bisschen die Schlaue und so, ob mich das letztlich so ganz überzeugt hat. Was ich am Buch zum Beispiel nicht mochte, war, dass ganz oft so im Nebensatz philosophisch ist. Also da sind so Sätze wie, und dann redeten sie 2 Stunden über Philosophie. Und dann dachte ich so, ah, das würde ich eigentlich gern lesen, also was die sagen. So, dass man bleibt so ein bisschen außen vor auch, aber ich hole die Serie vielleicht auch mal nach. Du hast gerade das Wort Consent gesagt und ich glaube, vielleicht ist es jetzt tatsächlich mal an der Zeit, ja, von den 3 Serien, die ich geguckt habe, über die beste Serie, die ich dieses Jahr gesehen habe. Denn Consent ist auch da ein großes Thema, und zwar I May Destroy You. Das ja so wirklich auch auf vielen besten Listen ist die Serie relativ weit oben. Und es ist eine, also das ist sogar schwer, das so richtig zu sagen, aber es ist fast so eine Großstadt Comedy-Drama-Serie über Vergewaltigung eigentlich. Und das finde ich
was ja auch schon als Satz komisch klingt.
Gewagter Satz, ne?
Ja. Klingt super, ist ein gewagter Satz, aber ich glaube schon, dass das doch im Konzept so ein bisschen stand, dass man das versucht, und es ist unglaublich, wie gut das geworden ist, finde ich. Also das ist ja, es ist, die Serie ist ja von
Michaela Cole,
genau, die das selber auch geschrieben hat, die selber hier die Hauptrolle spielt und so weiter und spielt in London, und sie ist eine Influencerin, also sie hat, das fand ich auch ganz, ganz intelligent eigentlich so konstruiert, die ist irgendwie durch Twitter bekannt geworden und hat ein Buch geschrieben, irgendwie The Fed Up Millennial oder sowas, und ist ein Internetstar und so weiter, hat einen tollen Freundeskreis, ist total da integriert, hat so einen Lover in Italien, wo wir sie da am Anfang sehen, hat ihren zweiten Buchdeal gerade, muss da irgendwie diese Deadline einhalten, sagt dann aber abends, ach komm, wir gehen noch mal kurz eine Stunde feiern, und man merkt so, also es wirkt so super echt und zeitgeistig, finde ich, erstmal alles, was wir da sehen, von der Musikauswahl, darüber, wie Social Media benutzt wird und so weiter. Und dann ist es eben so, dass ihr was ins Getränk gemischt wird und sie vergewaltigt wird auf dieser Party, und sie das aber selber erst gar nicht, weil sie dann quasi den Blackout ja hat, gar nicht so richtig weiß, was da passiert ist, und dann dieser Sache so ein bisschen mehr auf den Grund geht und das dann versteht irgendwann, was da passiert ist, und sich dann selber weiter damit auseinandersetzt, und dann aber immer noch mehr Übergriffigkeiten in diesem Freundeskreis vorkommen, in Erinnerungen an die Schule vorkommen, und ich finde dieses ganze Thema, also nicht nur der Themenkomplex Vergewaltigung, der ja schon total, also heutzutage nicht mehr so stark, aber immer noch halt super tabuisiert ist, wo total wenig drüber gesprochen wird, sondern auch die ganzen anderen Sachen, die da noch dranhängen. Das hat mich wirklich beeindruckt, weil ich mich bei Serien auch immer frage, was bringt denn wirklich die Serialität diesem Thema? Also hätte man es auch als Film machen können, hätte man es irgendwie anders machen können. Und ich finde, das so als so eine Freundeskreisgeschichte zu erzählen, die eigentlich eine Großstadt-Comedy-Serie sein könnte, aber wo Übergriffe und so quasi so ein Hauptthema sind, finde ich total intelligent, weil es gleichzeitig suggeriert, dieses Thema ist total wichtig und das begleitet uns alle gesellschaftlich lange, und jeder sollte mal überlegen, was da in der Vergangenheit mal war, was da mal passiert ist. Und deswegen fand ich das total beeindruckend aufgearbeitet hier in dieser Serie. Also mich hat das sehr überzeugt. Ja,
ja, ich liebe diese Serie. Also es ist für mich die Serie 2020 eigentlich. Also ich habe sehr lange darauf gewartet, weil es natürlich vorher auch schon irgendwie so ein bisschen angekündigt wurde. Und Michael Cole finde ich großartig. Die hat mit Chewing Gum auch schon eine Serie, die noch ein bisschen abgedrehter vielleicht ist. Bei Netflix kann man die sehen, gemacht, und schreibt ja im Prinzip ihre Rollen auch, weil es sonst nicht wirklich Rollen gibt für sie, so sagt sie das zumindest, und hat hier, finde ich, eine Meisterleistung hingelegt, also in der Detailverliebtheit auch von diesen sehr kurz erzählten oder sehr pointiert, sehr dicht erzählten Folgen, die alle auch nur eine halbe Stunde ungefähr sind, glaube ich, ne, also es ist eine, anders,
ja, 12 Folgen, ja, halbe Stunde,
genau, also anders als ja Dramaserien öfter eigentlich eher 40 bis 60 Minuten dauern, schafft sie das hier eben auf einer kürzeren Strecke, und wie du schon gesagt hast, fächert eigentlich auf, was heißt eigentlich Konsent im Sex und wo sind da die Graustufen, ne? Also die eben von der ganz klar von ihrer eigenen Erfahrung auch erzählt, ist auch autobiografisch inspiriert, ne, von dem ganz klaren Fall, was Vergewaltigung bis hin zu, ja, was bedeutet das in noch viel ja feineren Momenten nicht eingeweiht zu sein, beispielsweise in einen Dreier, der passiert und zwei Leute kennen sich und die dritte Person weiß aber gar nicht, dass die beiden sich kennen, und anstatt so ein Rollenspiel daraus zu machen, in dem alle wissen, was Sache ist, bleibt es eben bleibt es eben subtil und damit vielleicht auch eben eigentlich nicht das, was für die dritte Person, die da so mit reingezogen wird, dann sich im Endeffekt gut anfühlt. Und solche Feinheiten arbeitet sie heraus mit dem wirklich ja auch großartigen Cast, also den Leuten, die dann mit ihr zusammen dieses Ensemble bilden. Das macht großen, großen Spaß, weil du eben wirklich auch, wie du sagst, eintauchst in so eine ganz eigene Kultur von London, ne, wo der Style einfach Spaß macht, die Musik und der Slang und ganz viel davon, also viel von den Witzen habe ich wahrscheinlich auch gar nicht verstanden, weil der Slang natürlich auch so schnell ist, dass man wahrscheinlich erst wirklich versteht, was alles gesagt wurde, wenn dann die Untertitel da sind. Ich habe es geguckt jetzt ohne Untertitel.
Witzig fand ich dann, was mir erst ganz spät aufgefallen ist, dass ja dieser eine Mitbewohner, der weiße Mitbewohner von ihr, der immer so ein bisschen, also der Nette ist, der aber auch nicht so richtig checkt, was, also sag ich witzig, was da alles abgeht in dieser Serie und wie er da so nebendran irgendwie scheinbar so existiert. Und er sagt dann immer irgendwie ready for oder in the mood for some curse. Und damit meint er Kurz. Und das ist dieser, glaube ich, erfolgreichste deutsche YouTube-Kanal, Kurz gesagt, also in a nutshell. Das sind diese Erklärvideos halt so. Das kommt, glaube ich, ursprünglich aus Deutschland, ist mittlerweile super erfolgreich und das gucken die dann immer so zusammen auf YouTube. Und das fand ich zum Beispiel total clever beobachtet einfach so. Das ist natürlich kein kultureller Slang, aber da musste ich zum Beispiel sehr lachen. Ja.
Ich habe da überhaupt nichts hinzuzufügen, weil du alles schon so super gut zusammengefasst hast, was diese Serie so besonders macht. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich mir ein bisschen schwer getan habe mit den ersten paar Folgen. Also weil der Ton so wechselhaft ist und man nicht so richtig weiß, worauf man sich da gerade einlässt. Also die ist sehr herausfordernd, finde ich, in den ersten Folgen. Wenn man sich dann aber darauf eingelassen hat, dann ist es sehr schwer, wieder aufzuhören. Also die, ich glaube, dass es viele Leute erstmal abschrecken könnte, wenn man sich, also wenn man die erste Folge anschaut, weil es schon ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll.
Ich verstehe das. Das ist vom Schnitt her schon so, dass man hin und her geworfen wird, ne? Du wirst nicht an die Hand genommen und so sachte so eingeführt in die, genau. Es ist eigentlich mehr so ein Staccato.
Ja, das ist angenehm, nicht so. Normalerweise haben wir ja, wenn schwierige Themen verhandelt werden in Popkultur, das oft so, dass es dann so hyperpsychologisiert wird auf so eine Sache. Also, ne, dann war da dieser Moment und seitdem ist ihr Leben furchtbar zum Beispiel oder sowas. Was ja auch eine Art ist, das darzustellen. Aber was ich in dieser Serie so genial finde, ist, dass also es sind ja viele Sachen, die wir manchmal nicht so viel in Serien, also überhaupt so, dass allein, dass Frauen in Filmen überhaupt Freunde und Freundinnen haben, so im klassischen Hollywood-Kino, das gibt's ja schon fast gar nicht, ne? Also sowas zum Beispiel, da gibt's ja immer meistens nur eine Frau, die dann irgendwie scheinbar komplett alleine lebt und so weiter, dass irgendwie allein die Konstruktion von ihr komplett als völlig im Leben, 1000 Deals, 100.000 Sachen, Drogen, Freunde, Feiern, Yoga, keine Ahnung was, das Zimmer, wie das eingeräumt ist und so weiter, und dann kommt das auf einmal und dann ist die Frage, wie geht man damit um, und ich finde das schön, dass das so multidimensional beschrieben wird, man lacht da manchmal auch drüber und findet das total bescheuert, gleichzeitig ist es absolut traumatisierend. Und da gibt es so einen Moment, wo sie bei der Polizei später sind und da sind diese beiden Frauen, die bei der Polizei arbeiten, die über diese Vergewaltigung halt dann ermitteln und so weiter, und irgendwie sind die beiden dann schwanger und dann feiert sie und ihre Freundin feiern das halt so super doll ab, und was haben die dann? Die sagen doch irgendwas, The Rape Police oder so, Rape Squad oder sowas nennen die dann, als wäre das so eine coole Serie oder sowas, und sagen dann so Goals und sowas. Und das sind so Sachen, wo ich dachte, das muss man sich erst mal trauen. Mhm. Also das so anzufassen, dieses Thema, und so vielschichtig irgendwie zu zeigen. Plus, was ich noch mal irgendwie eindrücklich fand, aber natürlich aus der Perspektive ja vom weißen Cis-Mann, ist noch mal dieses, wie, also das immer so überall die Gefahr lauern kann und vor allem halt so beim Feiern, ne? Also diese Dialektik so, man geht weg, man nimmt Drogen so, man will andere Leute kennenlernen und das ist halt einer der Momente, wo dann was ins Getränk geschüttet wird und dann wirklich, weiß ich nicht, dein ganzes weiteres Leben davon komplett furchtbar beeinflusst sein kann und sowas. Ich finde, das wird ganz cool rausgearbeitet. Plus eben diese Ja, also was du schon gesagt hast, Emma, diese so kleineren Sachen, also wo es gar nicht dann vielleicht um komplett sexuelle Übergriffigkeit geht, aber sowas wie auch Pickup-Artists oder sowas, ne, wo Leute einfach lügen, um dann an Sex zu kommen und so weiter. Wie geht man damit um und so? Also ich finde das, du hast das vorhin, glaube ich, bei Normal People gesagt, ich finde, das ist eine richtig gute Serie für junge Leute. Also I May Destroy You, weil hier viel angesprochen wird, wo sich, glaube ich, andere Sachen gar nicht so richtig rantrauen. Und hier wird das richtig gut gelöst. Plus das Ende, also ich will das auch nicht überhypen, aber ich finde das super intelligent, wie diese Stellung des Täters ausgehandelt wird in der letzten Folge. Ich fand das ziemlich, ziemlich clever.
Ja, ja, es, also nicht zu viel zu spoilern ist jetzt schwer, aber genau. Nee, ich finde es auch großartig gelöst, weil es ja immer die Frage ist, wie löst man das auch, ne? Und bei, für mich war Unbelievable eben im letzten Jahr so eine Serie, die sich mit dem Thema so auseinandergesetzt hat und da auch für mich einen Standard gesetzt hat an der Art, wie man mit Vergewaltigung in der Darstellung umgeht, dass man komplett aus der Sicht der Opfer erzählt und auch visuell daraus erzählt und nicht in die Person, nicht in die Position geht, von außen drauf zu schauen. Und das fand ich unglaublich gut, eigentlich so gut, dass ich mittlerweile wütend werde, wenn in Serien die andere Perspektive eingenommen wird. Also wenn man von außen auf eine Vergewaltigung schaut. Das ging mir bei auch einer Serie, die ich eigentlich total gut finde, Montantu, so eine kanadische Serie, die echt auch Spaß macht, auch eine Geschichte von drei Freundinnen. Aber da taucht das eben auch auf und eben in dieser für mich eben alten Variante, das zu zeigen. Und ich lehne das so sehr ab, weil die Bilder bei mir auf einer anderen Art hängen bleiben, als wenn ich es wie bei Unbelievable, wo es ja um so eine tatsächliche Geschichte eines Serienvergewaltigers geht. Und jetzt eben auch bei I May Destroy You ist es so, dass du die Vergewaltigung immer nur aus der Position der Opfer siehst. Außer, und das fand ich dann wieder ein bisschen, ne, das ist bei I May Destroy You ein bisschen schwierig, außer dass es halt noch eine andere Vergewaltigung gibt, die man dann doch wieder aus der Außenperspektive sieht, ne? Und für mich ist das aber trotzdem weiterhin so, dass ich diese Serie, was das angeht, auch richtig, richtig gut finde und deswegen auch empfehlen kann, wenn man sich mit dem Thema dann konfrontieren will. Das muss man natürlich auch immer dazu sagen, ne? Also die Serie überfordert nicht nur auf der Art, dass man so hin und her geworfen ist, sondern sie überfordert auch durchaus, wenn man damit sich jetzt nicht auseinandersetzen will, weil sie schon eben nicht nur, was diesen einen Fall der Hauptdarstellerin, der Hauptperson, der Arabella betrifft, sondern eben auch andere Situationen zeigt von Freunden von ihr, denen auch was zustößt und so. Und da wird man schon auch mal so überfahren, würde ich sagen, ne?
Aber es bietet so den Diskurs an, das finde ich eigentlich ganz, also das ist eigentlich die große Leistung daran, weil auch Arabella selbst und die alle, das finde ich auch, das fand ich bei Booksmart auch ganz gut bei diesem Film, wenn man das Gefühl hat, die kennen die Diskurse auch selber, ne? Also die sind selber InfluencerInnen, die sind selber im Internet so, die haben das selber alles schon mal gehört und trotzdem sind sie so schlecht darauf vorbereitet natürlich, dass das passiert, weil jeder irgendwie denkt, ach, mir passiert das wahrscheinlich nicht oder keine Ahnung was und dass dadurch halt auch so eine Solidarität dann erst ermöglicht wird, übers drüber sprechen und sowas. Deswegen halte ich, also auch eine der Aussagen dieser Serie, ist es wichtig, da immer und immer wieder drüber zu reden, das nicht so abzuhaken mit einer Sache, gut ist passiert, jetzt müssen wir irgendwie damit klarkommen, sondern dass das so Prozesse sind. Das fand ich da, fand ich richtig cool daran.
Ja, und was es für Ablenkungsmanöver auch gibt, ne? Also, dass Social Media ein Ablenkungsmanöver sein kann und wie wichtig es vielleicht auch ist, da in den Detox zu gehen, dass natürlich Drogenkonsum auch sowas sein kann, aber dass Sex selber auch was sein kann, was als Ablenkungsmanöver für einen selber eingesetzt wird in so einer Situation, ne? Also, um sich nicht mit dem eigenen Trauma zu konfrontieren, und das haben die wirklich einfach unglaublich gut durchdekliniert.
Vanessa, bei dir auf Platz 1 ist The Wilds. Was ist das?
Eine Teenserie. Also, dass ich jemals auf Platz 1 einer Jahresbestenliste eine Teenserie setzen würde, ist mir auch noch nicht untergekommen und hätte ich nicht erwartet. Aber die finde ich wirklich herausragend, weil du hast ja gerade eben schon total gut zusammengefasst, was in Filmen oft nicht der Fall ist, dass Frauen eigentlich eine sehr singuläre Position meist einnehmen oder die Frauenfiguren relativ vereinzelt sind, ohne großes soziales Netzwerk oder oft mit so einer Helferposition, wo sie dem Helden oder so irgendwie dienen. Und in dieser Serie spielen, glaube ich, bis auf zwei Personen nur Frauen mit. Und auch hinter den Kulissen sind, ist alles mit Frauen besetzt. Die Serie wurde von einer Frau geschrieben, produziert. Ich glaube, eine Folge wurde von einem Mann Regie geführt. Das alles ist jetzt noch kein Qualitätsmerkmal, ne? Aber es ist ziemlich besonders und gerade für eine Young Adult Serie. Es geht um eine Gruppe junger Frauen, die sich auf einem Wellness-Trip wähnen. In einem Privatjet werden die eingeflogen zu einem Wellness-Wochenende für ein feministisches Empowerment-Wochenende sozusagen. Und dieser Privatjet stürzt aber ab und sie landen auf einer Insel glücklicherweise und müssen da ums Überleben kämpfen. Also klassisches Survival-Teen-Setting wie bei The 100 oder Herr der Fliegen oder sowas und auch ein bisschen Lost, weil dahinter ist natürlich noch eine große Verschwörung, wie wir dann nach der ersten Folge, glaube ich, schon mitbekommen. Und in jeder Folge gibt es so Rückblicke, weil wir merken relativ schnell, dass diese Mädchen nicht sterben auf der Insel und sich auch nicht abmetzeln werden, sondern dass die Überlebenden erzählen, was passiert ist. Und so hast du in jeder Folge quasi einen Rückblick auf das Leben von einer oder zwei von diesen Mädels und deren Leben.
So ein bisschen Lost-mäßig,
genau,
ja.
So deren Leben quasi vor diesem Absturz und dem, wie sie sich dort auf der Insel dann wiederum präsentieren und verhalten. Und es ist die diverseste Frauengruppe, die ich jemals gesehen habe. Ich habe noch nie so viele verschiedene Mädchenfiguren gesehen. Alle sehen am Anfang aus wie Stereotype. Also die machen am Anfang allen Eindruck, ah ja, okay, du bist Typ aggressive Sportlerin, du bist die gottesfürchtige Beauty Queen, du bist das Indie-Mädchen, das ein bisschen obsessiv verliebt ist und so. Und alle von denen haben aber so viel mehr Layer quasi und die sind sehr, sehr komplex. Und in jeder Figur findet man etwas, mit dem man sich super gut identifizieren kann. Ja, also da werden auch wiederum, weißt du, persönliche Traumata aufgearbeitet, die ganz unterschiedlich sein können. Wir haben mehrere Native Girls mit dabei, die in und an einem Reservat leben. Es ist ein Mädel dabei, die ihren Vater gepflegt hat, bevor er gestorben ist und so und Drogen vertickt hat. Also es ist eine ganz große Bandbreite durch Race, Class und Gender, wenn du so möchtest, die da aufgefächert wird in einer Teen-Serie. Also das finde ich wirklich Wahnsinn.
Ja, Gen Z ist einfach viel weiter, das merkt man immer, finde ich.
Der Anspruch, ich glaube auch, ja.
Also es gibt Sachen, wo man jetzt wirklich denkt, ach shit, das hätte man selber gerne eigentlich geguckt in dem Alter. Ja, klingt auf jeden Fall. So, lass uns vielleicht noch eine Sache, die ich auch aufgeholt habe, ist Devs. Einer Serie, wo ich gerade jetzt schon, ich habe es jetzt rausgeschnitten, schon mal gesagt habe, worum es geht. Und ihr habt dann gesagt, dass das alles Spoiler sind. Und das ist genau mein Problem mit dieser Serie und mit Serien an sich. Ich bin bei Devs richtig sauer geworden, als ich das geschaut habe. Weil Alex Garland hat ja die Serie gemacht, der hat Annihilation gemacht, der hat Ex Machina gemacht, der hat The Beach geschrieben und so weiter. Er steht so ein bisschen für clevere Sci-Fi. Und hier bin ich wirklich, es gibt ja Racht, den Restaurant-Tester. Ich glaube, ich müsste irgendwie so Eichler, der Serien kürzer werden, weil ich hätte gesagt, 80 Minuten wäre das ein Top-Film gewesen, diese Serie. Aber ich fand, das ist so eine selbstverliebte, hier ist mir zum ersten Mal in meinem Leben das Wort Underacting irgendwie eingefallen, weil ich fand das so dröge, also die Frage ist, was, es geht um Determinismus, das kann man sagen, es geht ein bisschen um multiple Universen, es hat die sehr clevere Idee, finde ich, die Serie, dass die Frage ist ja, wenn wirklich die Welt determiniert ist und alles, was wir machen, können wir die dann nicht irgendwie digital nachbilden, die Welt, und können wir dann nicht auch in die Zukunft schauen und in die Vergangenheit? Es gibt das, gab es, glaube ich, bei Alan Turing mit der Universal Turing Machine, also Turing hat mal gesagt, ist quasi, sobald wir etwas, was irgendwie in der Realität passiert, als Prozess beschreiben können, also was passiert da eigentlich, dann kann das auch eine Maschine machen. Ne? Also sobald wir irgendwie erklären können, wie funktioniert Liebe eigentlich, dann können sich auch Maschinen verlieben und so weiter. Darum geht es sehr viel. Ich fand, hier waren sehr coole Ideen drin. Hier waren so sehr clevere Konzepte drin. Aber es gibt halt auch noch Spionage und Mord und irgendwie Geheimnisse und Sachen, wo ich dachte, das hat mich alles echt überhaupt nicht interessiert.
Mich hat diese ganze...
Ich fand das richtig albern, muss ich sagen. Ich fand das im Kern gut und visuell den Stil von dieser Entwicklungseinheit auch gut, aber dann gibt's auch so Sachen wie, der eine hat seine Tochter verloren, deswegen will er die wieder zurückbekommen und so. Und ich dachte wirklich so, boah, das habe ich alles schon so oft gesehen, warum eine Serie? Aber Emily, du warst ganz begeistert. Da war einmal Distanz jetzt drin in der Folge. Ich versuch's ein bisschen.
Ja, das ist, ich habe mich schon gefreut, als ich deine Nachricht gelesen habe, dass du es ganz schlimm fandst, weil für mich ist Devs tatsächlich ein Gesamtkunstwerk. Ich habe die Serie total genossen. Für mich ist das, was du jetzt alles so gehatet hast, eigentlich das Einstiegstor für dieses Kunstwerk, was dahinter steht. Du hast eben einen Thriller, einen Krimi als Einstieg, ne? Der Sergei, der als Entwickler in diesen Think Tank eben aufsteigt, Developments, wo es um die neuesten Entwicklungen geht und niemand weiß so genau, was passiert da eigentlich. Es gibt so ein riesen Brimborium darum, dass das so alles total geheim sein soll und so. Und er kommt eben nicht wieder nach Hause und es ist die Frage, was ist mit ihm passiert. Das ist quasi so die einfache Geschichte. Und das, was für mich daran aufgebaut wird, ist eben, dass es um, wie du es auch schon alles schön zusammengefasst hast, geht auch um Quantenphysik und die Frage, wie könnte die Welt sein, wenn wir die Zukunft kennen, wenn wir die Vergangenheit kennen und dieses ist wie so ein philosophischer Über- oder Unterbau. Und mir macht es totalen Spaß, weil ich finde, die Art, wie das Kunstwerk aufgebaut ist, also wie du, die Art, wie die Gebäude aussehen, das sind eigentlich mehr Skulpturen, ne, die wie so riesige Betonklotz, diese Devs-Abteilung, ein riesiger Betonklotz auf einer goldenen Lichtung mit so goldenen Stelen und weiß gar nicht so genau, was sind das für Stelen, geht man da durch und kommt in diesen Bau rein und du musst, um in die Abteilung zu kommen, die Abteilung selbst ist ein schwebender Kubus innerhalb eines Vakuums und du musst in einen Aufzug, der so waagerecht schwebt, reinsteigen, um da eben reinzukommen und alles ist in Gold und dann pulsiert das so, ne, also was so eine Anleihe hat an diese Idee von die Maschinen werden immer menschlicher oder Menschen immer mehr wie Maschinen. Also diese Verschmelzung von Mensch und Maschine wird da so aufgegriffen. Und ja, das ist total viel so. Das ist richtig dick aufgetragen. Aber mir hat es totalen Spaß gemacht. Ne? Du hast auch auf visueller Ebene ganz oft wird damit gespielt. Hast du so Collagen am Anfang, die zerschnitten sind vom Sound her. Und dann sind da Zitate eingebaut von Shakespeare und keine Ahnung. Also wo man auch einfach ganz oft nur mit Fragezeichen eigentlich bleibt und eigentlich nachrecherchieren muss, was da verarbeitet wird, um wirklich zu verstehen, worum es da geht. Und mir haben auch die Schauspieler großen Spaß gemacht, ne? Also gerade der Forrest, der CEO ist, als Nick Offerman ja eher so ein Typ ist, der ganz oft so komödiantische Rollen bekommt und hier eben überhaupt nicht, ne? Hier spielt er diesen Buddy-like CEO, den man so, ne, der typisch Tech irgendwie natürlich mit Sneaker und irgendwie so ein bisschen väterlich, kumpelhaft kommt er daher und ist aber eigentlich auch irgendwie ein totales Monster und auch ein gebrochener Typ, weil er seine Tochter schon verloren hat und hat so einen creepy Größenwahn. Und mir macht auch Spaß, dass es wie ein Stinkefinger, also eigentlich wie so ein Mittelfinger Richtung Silicon Valley ist, ne? Also dieser ganze Größenwahn, der dahinter steckt, wird für mich auch dekonstruiert in der Serie. Und ich habe das sehr, sehr gerne gesehen. Mich hat das erinnert an Serien wie The OA oder Russian Doll oder, ne, also auch einfach Serien, die sich damit auseinandersetzen. Was heißt es, wenn es tatsächlich so wäre, dass es nicht nur ein Universum gibt, sondern alle möglichen Universen und die Art, wie die das da verarbeitet haben, auch mit Überblendungen und, ne, auch die Allison Pill ist auch ganz toll, die Katie spielt, die rechte Hand quasi von dem Forrest, von dem Nick Offerman und ich fand es toll. Ich kann aber auch nachvollziehen, warum es einem too much ist, ne? Also, weil ich glaube, Devs ist auch so eine Serie, entweder man liebt sie oder man hasst sie. Weil es nicht so ein, es ist keine Serie, die einfach zugänglich ist, sondern die eben so ein bisschen komplex daherkommt, wobei die Dialoge wiederum, finde ich, gar nicht so komplex sind, ne? Also es wird einem gar nicht so um die Ohren gepfeffert jetzt mit irgendwelchen physikalischen Spezial, keine Ahnung, Formeln oder sonst was, sondern das ist eigentlich relativ einfach runtergebrochen, so dass man gut folgen kann und nachher schon versteht, worum es da geht, wenn man denn will, ne? Also weil es ist eben keine Serie, die leicht ist, sondern es hat schon was sehr Arti, Aber mir gefällt das total. Ich habe es super genossen und ich kann es echt sehr empfehlen. Es ist halt unglaublich stylisch, ne? Also auch wenn ich nachvollziehen kann, warum man die Hauptdarstellerin, die Sonoya Mizuno beispielsweise nicht so mag. Das kann ich auch verstehen, weil sie ist in der Art, wie sie spielt, jetzt nicht so überzeugend, wie andere Schauspieler schon geschafft haben. Ja, also weiß nicht. Vanessa, wie ging es dir denn mit der Serie? Hast du sie gesehen?
Ja, ich habe sie gesehen. Ich war mega aufgeregt dafür. Ich habe mich super drauf gefreut und war dann aber sehr enttäuscht. Und zwar aus ähnlichen Gründen wie Christian, weil ich nämlich die ganze Visualität hat mir extrem gut gefallen. Ich stehe total auf Science Fiction. Ich liebe solche deterministischen Erzählungen. Ich habe aber vorher halt auch Westworld gesehen und Dark. Und in beiden Serien spielen Aspekte aus dieser Serie eine große Rolle. Also sowohl diese Multidimensionalität als auch die Frage nach dem freien Willen und die Überschneidung zwischen was ist, oder die Frage nach dem, was eigentlich menschlich ist und wo die Grenzen des Menschlichen anfangen oder der Maschine enden sozusagen. Und irgendwie hat mich das bei Devs extrem genervt, dass diese Crime-Story am Anfang steht. Ich fand das vollkommen unnötig. Das hat es überhaupt nicht gebraucht für mich. Also dementsprechend hätte ich total gut damit leben können, wenn es ein Film gewesen wäre, über den ich ein bisschen länger nachgedacht hätte. Aber diese Crime-Story hat mich schon fast rausgekickt. Und dann fand ich, also ich habe immer Nick Offerman vor meinem Auge und der Typ hat einfach eine sehr schlechte Perücke auf. Also das sieht auch irgendwie ungeil aus. Das ist
ein richtigen Kritikpunkt. Ne?
Nee, aber das fällt mir immer sofort auf.
Aber die Perücke.
Das ist wirklich furchtbar. Nee, aber tatsächlich diese Crime-Story hat mich rausgehauen. Ich fand gar nicht so schlimm, die Rolle von der, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, die Hauptdarstellerin. Wie heißt sie noch gleich?
Die Sonoya Mizuno.
Genau, in der Serie.
Lilly.
Ach, Lilly, genau. Ich fand die Lilly auch gar nicht so schlimm. Natürlich gibt es ja so Menschen, die so ein bisschen vorsichtig und zurückhaltend sind. Und
ich fand halt bei der auch ihre beiden, also es gibt ja den einen Freund und dann den anderen. Und dann dachte ich so, ihr seid eigentlich alle drei die gleiche Person, hat den gleichen Schlafanzug an. Und eigentlich weiß ich nicht genau, was das
ist. Also es hätte tatsächlich auch einfach eine Figur sein können. Du hast vollkommen recht, die sind alle sehr ähnlich. Die haben auch alle dasselbe Skillset. Also du fragst dich auch, warum braucht sie die überhaupt unbedingt? Und
echt, Sergei und Jamie fandet ihr gleich? Ich fand, die sind sehr unterschiedlich. Von ihrer ganzen Attitüde auch. Der Sergei ist vielmehr so ein Bo-Typ, also ein Hübscher quasi. Und der Jamie ist eigentlich mehr so ein Underdog. Klar, das sind beides ITler. Natürlich haben die Skills, die vielleicht ähnlich sind. Aber ich fand die so von der ganzen Art, auch wie sie auftauchen. Ich meine, der eine ist hat einen russischen Hintergrund. Der andere ist ich glaube von der Herkunft her letztlich Chinese, ne? Aber gut, also ich fand die schon sehr unterschiedlich, aber gut.
Also ich meinte eher so vom Typ her, die waren beide jetzt nicht, der eine war jetzt nicht mega aufbrausend und der andere super ruhig oder so.
Ja.
Aber ich weiß, ich hätte den Teil nicht gebraucht. Ich fand das Ganze, was dahinter steckte, dieses Philosophische, dieses, wie es visuell umgesetzt war, auch diese Trauerverarbeitung natürlich, dieses Problem, der kämpft ja mit dem Verlust von seinem Leben und fragt sich, hätte das anders ablaufen können und hätte man sich anders verhalten können oder ist das alles vorbestimmt, wie das Leben abläuft? Und wo sind da die Schaltpunkte, an denen man hätte ansetzen können? Und das finde ich eine total interessante Sache und das fand ich auch schön umgesetzt. Ich finde es immer toll, wenn sich Serien mit dem Thema Trauer auseinandersetzen, so wie bei Bly Manor oder so und Haunting of Hill House oder The OA oder so, wo das mal ein bisschen anders angegangen wird als so ein Standarddrama. Aber trotzdem hat die Serie mich nicht komplett überzeugt, leider.
Aber ich finde auch, also das Thema Trauerbewältigung, gerade Wissenschaftler verliert alles und flüchtet sich in den Größenwahn, ist wirklich, also fände ich das allerabgegriffenste Motiv, was es fast gibt eigentlich in der Sci-Fi. Das haben wir ja schon, also aber Aronofsky und sowas, in The Fountain zum Beispiel ist auch ein großes Thema und sowas, gut, jetzt auch nicht so super alt, aber ich glaube, ich bin da, also ich finde auch inhaltlich das mäßig interessant. Bei Matrix und so geht es auch darum, es geht eigentlich in vielen Sci-Fi-Sachen um exakt diese Frage so. Ich finde auch den Ausweg, den die Serie wählt, ziemlich faul. Aber ich fand diese Beziehungsebene der beiden, also von Nick Offermans Charakter und da seine erst Schülerin, dann Freundin, das hätte ich einfach gerne gesehen. Für mich hätte es den ganzen Thriller, für mich hätte es keine Ex-Boyfriends und irgendwas gebraucht. Ich hätte gerne 4 Folgen vielleicht gesehen, seid nur in Devs, redet nur darüber, habt da noch eure Beziehungen und sowas, was hängt da dran? Und das ist, glaube ich, ein Problem, was ich an sich mit Serien habe, dass auch als ich das erste Mal versucht habe zusammenzufassen, habt ihr gesagt, Spoiler, 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 und das stimmt. Manche Sachen kommen da erst so bei Folge 6 raus, aber für mich hätte man einfach damit einsteigen können. Gut, das machen wir hier, das sind die Probleme, let's go. Und aber ich glaube, das kommt einfach auch so ein bisschen drauf an, ob man zum, also ich fand es jetzt nicht zum Beispiel zu komplex oder sowas, ich fand es eher verständlich, ich fand es zu aufgebauscht einfach, das dachte ich mir so ein bisschen, ich fand es einfach zu doll, Thriller-Detektiv-Ebene, Russian Government und sowas, habe ich mir alles gedacht, muss nicht vielleicht nicht unbedingt sein. Aber wir sind jetzt auch schon relativ weit in der Zeit. Was sollten wir denn vielleicht noch ansprechen? I Know This Much Is True, da geht's auch wieder um persönliche Schicksale mit Mark Ruffalo in der Doppelrolle. Ne? Die hatte ich auch auf der Liste, aber hab sie nicht mehr geschafft zu schauen. Muss ich, Emily?
Musst du, auf jeden Fall. I Know This Much Is True fand ich einfach, ja, es ist, ich habe es bei The Virtues schon erwähnt, weil es von der Geschichte quasi eine ähnliche ist, wobei I Know This Much Is True noch weiter in die Vergangenheit geht, dass man eigentlich über 3 Generationen unterwegs von einem italienischstämmigen, auch wieder Arbeiter, der noch einen Zwillingsbruder hat und die beiden, also sein Zwillingsbruder ist eben krank quasi und man erlebt eben deren gesamte Kindheit quasi, ne, immer wieder mit Rückblicken und mich hat die sehr berührt, die Geschichte. Es ist eben auch eine schwere Geschichte, also es ist auch keine Serie, die ich so bingen würde, die ich hintereinander gucken würde, aber es ist eben herausragend gespielt von dem Mark Ruffalo, weil der beide spielt und auch Philip Ettinger spielt den jüngeren, die jüngere Variante auch, beide Figuren und es ist ganz, ganz toll gespielt. Es ist was soll ich noch dazu sagen? für mich ist es eine Serie, die passt eben einfach zu, wenn man reingehen will in diese diese Traumata, was daran für mich, abgesehen von der großen schauspielerischen Leistung jetzt des Hauptdarstellers oder der beiden Figuren eben toll ist, sind die Frauenfiguren, die den stützen, ne? Das ist einmal die Catherine Hahn, Dessa heißt sie, seine Ex-Frau, die finde ich ganz toll als Schauspielerin auch und dann so eine Sozialarbeiterin, die auftaucht, die Rosie O'Donnell, gespielt von der Rosie O'Donnell, auch die Psychologin, mit der er zu tun hat, die Archie Panjabi, die fand ich ganz, ganz toll, das macht einfach, das gibt dem Ganzen so ein bisschen, dass man nicht so ins Bodenlose stürzt, genauso wie er eben nicht ins Bodenlose stürzt, ne, sondern sein Leben eben relativ gut auf die Kette bekommt und das ist für mich so im Prinzip die gleiche Unterschrift auch wie bei The Virtues, dass es auch für bestimmte Leute eben eine herausragende Leistung ist, ein ganz normales Leben zu leben und das sich so anzuschauen, ne? Was heißt das eigentlich, in so einem Milieu auch groß zu werden, ohne in diese Klischees zu tapsen, die man dann natürlich auch gut vermeiden kann und das haben die hier eben tatsächlich toll geschafft, also der Derek Cianfrance, wie wird er ausgesprochen? Derek Cianfrance.
Ach, er hat das gemacht.
Cianfrance, genau, von Blue Valentine and The Place Beyond the Pines, der hat diese Geschichte eben erzählt, also es ist quasi wie eine Autorenserie, also statt eines Autorenfilms hat er eine Serie daraus gemacht und für mich funktioniert das auch als Serie sehr gut, ne? Was du angesprochen hast gerade, dass es dir manchmal eigentlich schon reicht, wenn es einfach nur ein Film wäre. Letztlich ist es, finde ich, bei Serien, es gibt halt so Serien, die ganz explizit auf das Serielle drauf zielen, ne? Also wie bei The Good Fight, das ist so ganz klar, das ist eine Serie, die als Anwaltsserie eben auch darauf ausgelegt ist, dass es über einen sehr langen Zeitraum sich zieht und bestimmte formelle Ebenen immer wieder eben explizit seriell sind, dass dann ein Fall pro Folge erfüllt wird und so, aber es gibt eben auch so diese Geschichten, die einfach sich lohnen, über einen langen Zeitraum zu erzählen, weil du in die einzelnen Charaktere tiefer reingehen kannst und eben eine Geschichte erzählen kannst, die so viel komplexer ist, als sie in 1,5 Stunden zu erzählen wäre. Und da ist I Know This Much Is True für mich so eine Serie. Ne? Das ist wirklich, kann man natürlich auch wie einen ganz, ganz langen Film gucken, aber das wäre echt krass anstrengend. Deswegen ist es ganz gut, wenn man immer wieder austauchen kann und das sacken lassen kann, was man da gesehen hat.
Ja, das klingt auf jeden Fall was für
mich. Aber damit sollten wir nicht enden.
Nee, vielleicht enden wir mal damit, vielleicht, dass jede von euch, und ich habe sogar auch noch was über, dass ich was einen Satz verlieren kann, vielleicht noch so eine Sache sagt, die auf jeden Fall noch wichtig war oder so. In diesem Jahr. Da kann ich nochmal gucken, ich habe auf Instagram auch nochmal gefragt, was unsere Leute so gesagt haben.
Also ich mochte The Great sehr gerne. Ich bin gar nicht so ein Historienserien-Fan unbedingt, aber The Great ist eben die Geschichte von Katharina der Großen als Satire aber erzählt. Und sie ist durchaus auch brutal, da wird gefoltert und gemordet, aber es ist eben vor allem lustig und greift so das ganze Pompöse auf. Also wenn man The Favorite mochte, den Film, dann wird man The Great auch mögen. Und ich, für mich war es wirklich so eine Überraschung. Ich habe gedacht, ach, ich gucke da einfach mal rein und habe es dann total gefeiert. Kann das sehr empfehlen. Und jetzt aus deiner Liste, Vanessa, fand ich auch Cheer eben eine sehr tolle Doku-Serie. Die habe ich immer schon auf der Liste gehabt, weil meine Cousine auch Cheerleaderin ist und ich das darüber so ein bisschen mitgekriegt habe und auch ich war in Amerika auch als Austauschschülerin und Cheerleading wird so unterschätzt als Sport, was das eigentlich bedeutet, zu cheeren. Und diese Serie macht einfach richtig toll, großartigen Spaß, weil es ganz tolle, ist eben eine Doku-Serie, also ganz tolle Leute sind, die da cheeren. Es ist sehr amerikanisch erzählt und ja auch wohl kontrovers letztlich, ne, weil da
Die Nachgeschichte ist nochmal eine ganz andere.
Ist nochmal eine ganz andere. Also kurz kann man das jetzt nicht so richtig gut zusammenfassen, aber es ist so eine Serie, die mich, wo ich mal wieder gemerkt habe, was ich so toll finde an Serien, dass ich so gehuckt werde. Nach irgendwie einer halben Stunde habe ich gedacht, oh mein Gott, wie viel Zeit habe ich heute noch? Bis wann kann ich wach bleiben? Was kann ich morgen schieben, um vielleicht doch die komplette Staffel zu gucken, weil es einen einführt einerseits in diese verschiedenen Charaktere und man gleichzeitig lernt eigentlich, was Cheerleading bedeutet. Ne? Also ich wusste vorher, obwohl meine Cousine das macht und ich von ihr auch immer mal wieder was mitbekommen habe, ich wusste nicht, dass es so unterschiedliche Positionen gibt und was Tumblern eigentlich ist und Stunten und Fly und was an den Pyramiden so schwierig ist und ja, das erlebt man eben alles an dieser Serie. Es war für mich eben auch ganz schön, jetzt in der Vorbereitung auf unsere Sendung hier diese Serie bei dir dazu finden und noch eine Ausrede zu haben, sie jetzt unbedingt jetzt gucken zu müssen.
Es ist total krass unterhaltsam und ich stehe wirklich so ein bisschen auf Doku-Serien, habe ich dieses Jahr festgestellt. Und gerade die so ein bisschen tiefer eintauchen und die den Menschen sehr nahe kommen. Und das mag ich bei Cheer gerne. Ich fand die Trainerin total interessant als Figur und auch die Mädchen, die sie da und Mädchen und Jungs, die sie da trainiert, die Spitzensportlerinnen sind von einem kleinen Community College irgendwo in
Texas.
Schlag mich tot, Texas oder so.
Ja.
Und die zu den Besten gehören, die Amerika überhaupt zu bieten hat und was das für eine unglaubliche athletische Leistung ist und der Zusammenhalt in dem Team und der Wettkampfsgeist und das ist echt ein verrückter Sport. Und es ist extrem süchtig machend. Also man hat neben diesem ganzen College Leben und Lifestyle und den kleinen Teenager-Problemen, die da alle so mit sich rumtragen, kleine und sehr große Probleme, die sie mit sich rumtragen, auch noch diese Welt des Sports, die massiv unterschätzt ist, wie Emily auch gerade schon gesagt hat. Achso, einen Tipp wolltet ihr noch, ne?
Ja, hau mal einen raus.
Hau noch mal einen raus. Ich würde euch ganz, ganz, ans, ganz, ganz warm ans Herz legen, die Serie Years and Years, die dieses Jahr bei Starzplay gestartet ist und aber ab Februar, meine ich.
Ab Januar sogar.
Ab Januar. Ab Januar in der ZDF-Mediathek abrufbar ist. Also da könnt ihr sie dann for free gucken. Und das ist eine unglaublich tolle Serie, die so ein bisschen das Gefühl, was man aus den letzten 4 Jahren Trump-Präsidentschaft hatte, Anfang des Jahres, als die Serie startete, die das ganz toll einfängt und auch diese ganzen Ängste, die damit verbunden waren, was passieren würde, wenn der Typ Präsident bleibt. Das ist jetzt glücklicherweise alles nicht eingetreten. Das heißt, man kann das mit ein bisschen leichterem Herzen sich anschauen. Aber zu dem Zeitpunkt, als es angelaufen war, war das alles noch nicht so klar. Und diese Serie hat alle Befürchtungen einfach mal durchgespielt. Also da passiert nur das Allerallerschlimmste. Es gibt einen Krieg, es gibt, die Angela Merkel ist dann auch irgendwann tot. Die in der EU steigen mehrere Länder einfach protestierend aufs Dach. Und es ist alles, es steht einfach die Welt in Flammen. Und was diese ganzen politischen, sehr abstrakten Probleme für das Leben einzelner Leute quasi für Auswirkungen hat, das zeigt diese Serie anhand von einer Familie und deren Schicksale. Und das ist grandios. Total witzig oft. Emma Thompson spielt eine Populistin in England, die so der Boris Johnson-Verschnitt ist. Wir haben Rory Kinnear dabei, der auch bei Penny Dreadful mitgespielt hat, den ich ganz, ganz großartig finde. Ist eigentlich so ein klassischer Shakespeare-Theater-Darsteller. Und ja, also wirklich, es ist grandios besetzt. Es ist so lustig in vielen Momenten, wobei man sich immer wieder verschluckt, weil es so ein erschreckend realistisches Szenario ist. Und das Ganze nimmt dann am Ende nochmal so einen Black Mirror-mäßigen Turn.
Ich musste auch an Black Mirror denken. Ist wie so ein Spin-off, ne? Also hätte ja, auch ein Spin-off von einer Folge von Black Mirror. Ja. Und wie könnte man das jetzt weiterdenken über eben, weiß nicht, was, 15, 20 Jahre?
Ja. Richtig, wem eine Folge zu kurz ist, sollte diese Serie unbedingt angucken, weil die macht das, die bohrt richtig tief rein.
Ja.
Das klingt richtig unangenehm.
Ist toll, ist wirklich toll.
Aber gut, gut, richtig gut. Finde ich auch.
Habt ihr diese Serie von Luca Guadagnino gesehen?
Noch nicht.
We Are Who We Are? Denn das ist nämlich die ich noch ganz oben auf meiner Liste habe, aber nicht
die
mehr
geschafft habe,
nachzuholen. Die
kommt aber offenbar bald nach Deutschland.
Okay, dann ist sie noch gar nicht hier da. Genau, die wurde nämlich auf Instagram noch so empfohlen.
We Are Who We Are heißt die.
Little Fires Everywhere. Genau.
Little Fires Everywhere, ja. Kann man auch empfehlen, ein bisschen machen, soapy. Sagt,
genau, wir können mal so reinwerfen. Achso, Small Axe von Steve McQueen, da wird ja gestritten, ist es eine Serie oder ist es ein Film? Da haben wir über Lovers Rock schon gesprochen. Da scheint Mangrove ja auch richtig gut zu sein. Die könnte man sich vielleicht auch nochmal anschauen. Und Ted Lasso, was ist
Ted Lasso? Das ist lustig.
Ja, sehr gute Comedy.
Also das habe ich wirklich jetzt gerade eben vorgestern habe ich mir diese Serie angeguckt. Und ich habe die so
viel gut, ne?
Die ist wirklich viel gut. Und die ist so schön erzählt. Das ist so ein bisschen American-British-Clash of Cultures. So ein bisschen britischer Football-Coach kommt nach England, um da Fußball zu coachen in einer Premier League-Mannschaft. Und es ist eigentlich zum Scheitern verurteilt, aber es ist eine herzerwärmende Geschichte. Und die ist so witzig. Und natürlich alles voller Stereotype und so weiter. Aber es ist wirklich mit Augenzwinkern und also mir gefällt die extrem gut. Hätte ich nie erwartet, weil ich mich für Fußball wirklich gar nicht interessiere.
Ja, ich auch nicht. Ich interessiere mich auch gar nicht für Fußball, aber darum geht's auch letztlich gar nicht. Es geht eigentlich viel mehr um hinter den Kulissen in der Umkleide und wie die miteinander umgehen und eben dieser unverwüstbare Ted Lasso, der einfach so ein großes Herz hat und den richtigen, wenn auch gerne mal platten Humor. Das ja ist auf jeden Fall Schokolade, wenn man mal keine Lust hat auf das harte Pandemie-Leben.
Genauso wie auch übrigens What We Do in the Shadows, die ich auch nicht genug loben kann, die ich extrem
liebe. Die ist gut, ich habe den Film ja geliebt und die alten Comedy-Sachen von Taika Waititi und die ist auch gut, oder, die Serie?
Also die zweite Staffel wird jetzt nochmal richtig, richtig toll. Also ich fand die erste schon gut, aber die erzählt halt sehr viel aus dem Film nochmal. Und in der zweiten Staffel lösen sie sich jetzt ein bisschen mehr davon und es ist einfach nur anarchisch, witzig. Vampire in Staten Island, es ist, ich liebe es extrem. Ich freue mich schon so sehr auf die dritte Staffel jetzt.
Also ich musste sagen, ich habe die Serie erst verstanden, als ich den Film mir angeschaut habe. Weil ich den Film dann doch nochmal ein Eck besser finde als die Serie. Die Serie finde ich ein bisschen oberflächlicher, was das Mockumentary-Thema angeht. Ne? Da finde ich die Serie irgendwie, auch visuell ist sie auch ein bisschen weniger trashig. Aber also wenn man den Film noch nicht gesehen hat, würde ich damit anfangen. Obwohl man dann natürlich ganz viel, wie du schon gesagt hast, auch ganz viel von der Serie dann auch schon gesehen hat. Aber ich fand es zugänglicher dann.
Ja.
Die Serie so hat mich erstmal ein bisschen irritiert.
Die ist ultra irritierend, klar.
Ich hätte eine letzte Frage noch an euch. Denn eine Serie, die mir auch ich fand die Serie selber gar nicht so gut, aber ich fand die super interessant. Das war The Midnight Gospel von Pendleton Ward. Der hat Adventure Time ja gemacht, diese super bekannte Animationsserie. Und der hat jetzt so eine Netflix-Serie gemacht, wo es irgendwie um Weltraumreisen geht und verschiedene Dimensionen in VR und so weiter. Und man guckt es und das hat immer so ein Typ, der reist halt irgendwie so durch diese ganzen Welten und führt dann immer so Gespräche, aber gleichzeitig knallen die Zombies ab oder sind in so einer Fleischfabrik und werden zu Burgern verarbeitet und so und reden aber so über LSD-Trips und irgendwie Achtsamkeitsmeditation.
Ist das diese LSD-Serie? Nee.
man denkt die ganze Zeit, also man stellt sich so und denkt sich die ganze Zeit, was ist das denn? Das klingt so cool. Es klingt wie Podcast. Das klingt, da hätte jemand Podcast animiert. Und dann habe ich da nachgeforscht, weil ich da auch eine Kritik zugeschrieben hatte. Und genau so ist es. Also es gibt so einen Podcast von so einem Typ, der irgendwie über Gott und die Welt redet. Und dann haben die das einfach als Serie halt so zusammengeschmissen und animiert. Und das, was man sieht, ist überhaupt nicht das, worum das eigentlich geht. Und ich fand ein bisschen das deswegen auch nicht so super beeindruckend letzten Endes, weil ich, entweder hätte ich, glaube ich, lieber gesehen, dass es nur crazy visuell ist und darum auch geht, oder halt nur diese seltsamen Drogentalk. Also es passte nicht immer so zusammen. Aber die Frage, die sich daran für mich anschließt, die ich euch gerne nochmal stellen würde, ist, gab es denn eine Serie dieses Jahr, bei der das geführt, die ist von der Form auch wirklich super interessant? Weil selbst wenn ich höre sowas wie I May Destroy You zum Beispiel, ist eine der besten Serien des Jahres. Ich fand die Serie auch sehr gut. Mhm. Aber formell muss ich sagen, zum Beispiel ist oft Schuss gegen Schuss, man ist in Räumen, die man schon so oder so ähnlich gesehen hat. Es kommt Musik, die natürlich gerade sehr populär ist. Ich habe das wenig bei Serien, dass ich das Gefühl habe, die stoßen die Leute wirklich vor den Kopf. Oder da wird nur übers Visuelle erzählt. Zum Beispiel, Vanessa, du hast hier The Good Lord Bird in deiner Liste.
Lustig.
Da war doch so ein Facebook, 12-Stunden-Facebook-Film oder sowas noch zwischendurch mit drin. Ist das die Serie zufällig?
War das nicht The Third Day?
Ach, das war das, siehst du, ich habe das, ist auch
irgendwie sowas. Also, ja, meine ich jedenfalls, ja. Weil bei The Good Lord Bird würde es nicht so viel Sinn machen.
Da macht das keinen Sinn, okay, genau.
Also ich glaube, es war The Third Day und das war alles pandemiebedingt ein bisschen anders. Ich habe diese Folge tatsächlich auch noch nicht gesehen, ich habe alle anderen Folgen drumherum gesehen. Das ist mit Jude Law über eine mysteriöse Insel in England. Und das ist, die fand ich tatsächlich schön. Also die war visuell auch, fand ich super ansprechend, weil da so eine Subjektivität über das Color Grading auch hergestellt worden ist. Aber hat es trotzdem nicht in meine
Top 10. Was künstlerisch Radikales, wo er sagt, boah, das hätte ich nicht gedacht.
Ich überlege gerade. Aus meiner Liste fällt mir jetzt nur Tales from the Loop ein, die ja schon schöne Bilder entworfen haben. Das sind jetzt keine Bilder, die einen jetzt so, die mich jetzt so, also die quasi, deine Suche, deine Frage zielt ja eher so darauf, was komplett Neues, noch nie vorher Dagewesenes zu sehen, ne? Also da finde ich bei Tales of the Loop, from the Loop, das ist halt so sehr poetisch langsam erzählt, aber und sehr künstlerisch.
Auf diesen Graphic Novels von Simon Stahlhagen, heißt
genau.
Ich glaube.
Ja, auf diesen Bildern von ihm die Kunstwerke, genau.
Genau. Eine Serie, die jetzt so ganz.
Also ich glaube, eine, die mir jetzt einfiel, letztes Jahr war es für mich, wäre das für mich so Russian Doll gewesen, weil die einfach so voll abgedreht und das Serienkonzept einfach wirklich auf den Kopf gestellt hat. Das fand ich großartig. Dieses Jahr auch eine Serie, die es nicht auf meine Top 10 geschafft hat, obwohl die mich beeindruckt hat. Und ich glaube, Emily mochte die gar nicht. Mhm. Und zwar war das Dispatches from Elsewhere von Jason Segel aus How I Met Your Mother. Der hat das auch bei der Berlinale vorgestellt und die ist total verspielt. Also die spielt auch sehr viel mit so visuellen Elementen, mit Musik, mit so
Graphic Novel so ein bisschen dazwischen auch, ne?
Illustrationen. Ich fand das zauberhaft. Allerdings auch ein bisschen prätentiös, aber es zeigt so ein bisschen, was halt auch möglich wäre, wenn man sich das traut. Und die geht auf jeden Fall mehr in diese Richtung rein.
Ja, was mir sonst noch einfällt in diesem Pandemiejahr, sind natürlich all die Serien, die versuchen, die Corona-Situation aufzugreifen, ne? Oder die Quarantänesituation aufzugreifen. Also drinnen war da so die schnellste Serie, wirklich komplett aus der Bildschirmperspektive erzählt. Das fand ich schon spannend zu sehen. Drinnen ist natürlich sehr kurzweilig als Geschichte, ne? Da folgt man eigentlich vor allem der einen Frau, die gespielt von Lavinia Wilson. Ich mochte die Serie gerne, ist kurzweilig, also ne, 10 Folgen, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen letztlich
geht
sind.
Geht auch schon wieder weiter, oder? Wurde es nicht noch verlängert?
Und ja, das kann gut sein. Ich habe nicht gesehen, aber es ist noch nicht erschienen, oder?
Ich weiß es nicht. Oder die kommen jetzt noch raus. Oder ich verwechsel es mit der anderen, die Liebe jetzt.
Liebe jetzt wurde jetzt. Liebe jetzt ist die andere. Genau, also drin, vielleicht haben die eine zweite Staffel schon. Aber Liebe jetzt wurde verlängert. Genau, das ist die andere Serie, die auch kurz nach dem ersten Lockdown in Deutschland auch veröffentlicht wurde. Ne, im April oder wann das war. Da haben die einfach unglaublich schnell reagiert. Eitel Sonnenschein, tatsächlich auch sogar die Produktionsfirma Full Disclosure, die seriös auch produziert. Und die fand ich jetzt nochmal spannend. Da sind ja auch jetzt noch ein paar andere rausgekommen, ne? Social Distancing auf Netflix und so. Das ist natürlich nochmal eine andere Art zu erzählen. Wie macht man das, wenn man jetzt nur den Bildschirm hat? Das fällt mir noch ein zu deiner Frage.
Ich gucke gerade nochmal meine ganze Liste durch, die ich dieses Jahr, also ich mache mir immer so Listen, ne? Ich habe immer so eine Excel-Tabelle, wo ich eins eintrage, was irgendwann läuft, in welcher Woche. Und natürlich sind die in den letzten 4 Jahren wahnsinnig angewachsen im Volumen an Serienstarts. Mir würde jetzt noch, also ich gucke gerade durch und eine Serie fand ich auch noch besonders, die auch dieses Jahr angelaufen ist, aus dem letzten Jahr in den USA, und zwar Pen 15. Die ist auch total, eine total andere Art von Serie. Also die läuft eher so ein bisschen in der gleichen Kategorie wie What We Do in the Shadows. Es geht um zwei Teenager-Mädels.
Die ist bei so Bestenlisten auch ganz weit oben.
Die ist super witzig.
Hat das auch gar nichts gesagt.
Die ist super, super weird und super, super witzig. Ist in Deutschland komplett untergegangen. Die läuft bei TV Now. Und es handelt eben von zwei Teenager-Mädels, das ist so autobiografisch erzählt von den zwei Macherinnen, die sich auch selber spielen, die also dementsprechend schon in ihren 30ern sind und ihre Teenager-Ichs spielen, umgeben von Teenagern. Also am Anfang denkst du noch, wie seltsam ist das denn, ja? Aber dann irgendwann vergisst man, dass die Teenager, dass sie keine Teenager sind und nur die Leute um sie herum. Und es ist so herzergreifend, echt. Also das fühlt sich an, als wärst du wirklich selber wieder Teenager, diese Absurdität dieser Phase in der 7., 8., 9. Klasse wird da einfach total schön nacherzählt. Hat mir super gut gefallen. Spielt natürlich auch dementsprechend Anfang der 2000er und nicht im Heute. Das heißt, es gibt da noch keine Social Media oder irgendwas und total geiler Nostalgie-Trip zurück in die eigene Jugend. Und das fand ich eben auch super special, weil da einfach die Umsetzungsform, dieses leicht Mockumentary-ge plus eben einfach alte Darsteller für Jugendliche zu benutzen und sich selber zu spielen. Super cool.
Okay, dann sind wir wirklich jetzt so durchgeritten durch diese ganzen verschiedenen Serien, aber haben doch mehr, als ich gedacht habe, auch von euren Listen
viele,
und so weiter
viele.
Abgearbeitet. Mhm. Ich pack die auf jeden Fall noch in die Shownotes. Ich glaube, wir haben da nur so 2, 3, 4 Serien nicht angesprochen. Die sind dann da noch drin, könnt ihr nachschauen. Und genau, dann danke, dass ihr diese ganzen Serien alle geguckt habt, weil ich das nicht machen
immer
musste.
Immer gerne. Ja, hat mich auch sehr gefreut, da auch in die eine oder andere nochmal reinzuschauen. Auch jetzt aus deiner Liste, Vanessa.
Ja, danke für den Tipp.
Was ihr sonst so macht, bei euch auf Twitter. Ich habe die Profile nochmal verlinkt. Und genau, wir hören uns dann hier sonst nächste Woche.
Oder in einem Jahr.
Wir hören uns in einem Jahr, genau. Und wir anderen hören uns nächste Woche. Da gibt es den Gaming-Rückblick. Und dann, erstmal frohe Weihnachten und so. Guten Rutsch. Macht's gut.
Bleibt gesund.
Und bis dann.
Ciao. Passt auf euch auf.
Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mir jederzeit schreiben auf Twitter @chr_eichler oder per Mail katzpodcast@yahoo.com. Wir sind auch auf Instagram und Facebook und der Podcast hat auch eine Twitter-Seite, also überall könnt ihr mich erreichen. Und an dieser Stelle danke ich den Leuten, die Katz erst möglich machen. Das sind einmal unsere Studio-BossInnen Grace Berlin, David Bockhorn, Joshua Franz, Stefan Kiske, Georg Kraus, Tom Simmert und Christian Wefers. Und unsere weiteren ProduzentInnen Björn Becher, Björn Becker, Marcel Beermann, Hubert Binjak, Tobias Breitwieser, Theodor Brotmann, Finn-Ole Klausen, Luis Derfert, Nikolas Dietz, Heiko Dörr, Jon Eden, Stefan Eliport, Sarah Eliport, Arne Leonardo, Elisabeth Fulda, Timo Gerdau, Jörg Giese, Max Gilbert, Paul Vincent Gulgas, Jonas Helmerichs, Leon Herrmann, Jonathan Hilgenfeld, André Holstein, Jakob Jockers, Michael Kanzia, Christian Kaufmann, Ralf Kienzler, Sven Kundler, Thomas Kustermann, Martin Leisner, Sebo McPowers, Niklas Nenzig, Alfred Neumann, Nikolai Pjuk, Philipp R., Alexander Sadlo, Michael Schill, Gerrit Schlaf, Martin Schober, Dirk Scheweck, Andreas Siegmann, Malte Springer, Eik Stankiewicz, Marius Stein, Valentin Tischer, Michael Urbanowitz, Tobias Walter, David Wieching, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld, Christoph Zollner und Falk Tschitschmann und meiner Oma. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.